Die Sendung des Chaos Computer Club Mainz hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema heute ist von feinem Fug und Phasenprüfern. Was es damit auf sich hat, verraten wir gleich. Im Studio sind der Tanjev,
der Pi
und der Philipp.
Der Nordfunk ist hier. Der Chaos Computer Club Mainz sendet auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema heute von feinem Fug und Phasenprüfern. Heute soll es gehen um die Geschichte des Chaos Computer Club und auch um die Geschichte des Chaos Computer Club Mainz. Das ist was anderes. Mainz ist die, wie sagt man, die Ortsgruppe des Chaos Computer Club hier in Mainz.
Offiziell sind wir ja Erfa.
Offiziell sind wir Erfa. Wie heißt das? Erfahrungskreis, ne?
Genau, ja, also Erfahrungsaustauschkreis, Erfahrungskreis, wie auch immer man das irgendwie übersetzen will. Sollen wir da gerade was zu sagen?
Wie das so organisiert ist? Ja, das machen wir später.
Okay.
So. Erstmal reden wir ein bisschen über das große C, den Chaos Computer Club. Der wurde gegründet 1981 von. Wer war dabei? Ihr wart ja nicht dabei, ich war auch nicht dabei.
Nee, nicht ganz. Also von.
Wau Holland war dabei.
Genau, Wau Holland und. Tom Twittlebit hat er sich genannt.
Richtig, Klaus Schleisig heißt er. War der Jochen dabei? Jochen Büttner? Und Wolf Gewert möglicherweise? Es gibt einen wunderbaren Podcast zu dem Thema von Tim Britloff, den Chaos Radio Express Nummer 77 mit dem Titel tuwat.txt. Das ist genau der Name von der Datei, in der damals die Einladung zu einem Treffen formuliert wurde. Und den genauen Wortlaut kann ich eigentlich mal direkt einspielen.
Innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Dass der Personal Computer nun in Deutschland den videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Dass sich mit Kleincomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was und treffen uns am 12. September 81 in Berlin, in der Wattstraße im Taz-Hauptgebäude. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, wem gehören meine Daten, Copyright, Information- und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer. Damit fing es an. Unterzeichnet von Tom Twittlebit, Wauwolf ungenannt, -2. Also es gab 5 Leute in der Runde. Du bist dann, Jochen, einer von den Ungenannten, wenn ich das richtig sehe. Also, wenn ich mir das so durchlese, ja, damit könnte man auch irgendwie den nächstjährigen Kongress ankündigen.
Text,
ja,
ne?
Also das ist großartig.
Ich bin stolz drauf, was wir da
könnte auch sein, weil das ist einfach mal eine klare Vision, die sich eigentlich auch vollständig bewiesen hat und die auch, finde ich, an Aktualität wenig eingebüßt hat. Was hatte das dann, warum überhaupt bei der Taz? Warum in Berlin, wenn ihr eigentlich alle in Hamburg wart und euch in Hamburg getroffen habt? Das ist jetzt noch ein bisschen eine Frage.
Naja, also durch die Taz hatten wir einen guten lauten Lautsprecher. Ne? Das wurde damit bundesweit breitgetreten und dann gab es eben die Chance, dass auch ein paar Leute...
Oh, da war er weg. Das war ein Ausschnitt aus dem Chaos Radio Express Nummer 77. Tim Britloff hatte da den Wolf Gewert, Klaus Schleisig und Jochen Büttner zu Gast in seiner Sendung. Das waren 3 Leute, die sich damals Gedanken gemacht hatten. Bau Holland ist ein bisschen später dazugekommen. Und das waren Aktivisten, kann man sagen. Die haben sich damals getroffen. Damals kamen Personal Computer, glaube ich, gerade erst auf oder noch nicht mal so ganz. Der erste PC war, glaube ich, 1983 oder 84. Sowas um den Dreh. Damals gab es aber Großrechner. Der Beruf des Programmierers war schon erfunden, aber eigentlich wenig bekannt. Soweit. Ja, und am 1. September 1981 wurde dieses Pamphlet veröffentlicht. Und am 12. September 1981 fand dann dieses Treffen statt mit so 30, mit irgendwie 25 Leuten ungefähr. Und die haben sich dann zusammengetan und später dann den Verein gegründet. Das wird dieses Datum, der 12. Was war's?
September.
12. September, ja, 12. September, der 12. in dem Fall, 12. September 1981, wird gern als das Gründungsdatum des Chaos Computer Club genommen, obwohl natürlich die Vereinseintragung dann ein bisschen später war. Zu dem Thema wollen wir auch gleich einen Interviewpartner anrufen. Das ist vielleicht jetzt das Beste, bevor wir uns hier so ein bisschen auf unsicherem Terrain bewegen, weil wir waren ja nicht dabei, aber wir haben jemanden, der bei der Gründung möglicherweise noch nicht dabei war, aber der zumindest heute im Vorstand ist und auch schon seit einiger Zeit beim großen C dabei ist. Und während wir den anrufen, machen wir noch ein bisschen Musik. Wir haben auf jeden Fall jetzt Vic am Telefon vom Chaos Computer Club. Hallo Vic, kannst du uns hören?
Ja, klar, ich höre dich, wunderbar.
Sehr schön. Du bist erster Vorsitzender des Chaos Computer Club.
Mhm.
Derzeit, wie lange bist du schon beim Club dabei?
Naja, so lange es ihn gibt, würde ich sagen.
Dann doch, immerhin.
Ja, also weiß ich nicht, 1980.
Gegründet wurde der Chaos Computer Club 1981, beziehungsweise die Geburtsstunde war 1981.
Ja, also an dem Tisch bei der, wie soll ich sagen, an dem berühmten Tisch in der Kommune habe ich nicht gesessen, aber ich bin wenig später dazu gekommen. Also ich schätze mal sowas um 82.
Wann ist denn der Verein eingetragen worden?
Das war wesentlich später. Der e.V. ist, glaube ich, erst 86 eingetragen.
Ah, erst 86.
Das war ja damals die Antwort auf die Änderung des Wirtschaftskriminalitätsgesetzes. Bis dahin war das, was wir da im Netz getrieben haben, ja praktisch strafrechtlich nicht erfasst. Und da haben wir uns doch ernsthaft Sorgen gemacht, dass man uns zur kriminellen Vereinigung stempeln würde. Und deswegen haben wir gesagt, naja, dann nehmen wir halt ein paar Leute zusammen und gründen einen e.V., dann ist es zumindest randscharf. Dann sind die anderen, also der viel genannte Dunstkreis, davon nicht betroffen.
Mhm.
Früher war unser Mindset eher so, dass wir alles, was irgendwie nach Verwaltung gerochen hat, eigentlich abgelehnt haben. Und damit war auch lange Zeit, also es bestand überhaupt keinen Grund, einen Verein zu gründen, bis eben diese Gesetzesänderung kam. Und dann haben wir uns gedacht, naja, also damit kann man zumindest den Schaden von den Übrigen abhalten.
Ja, genau. Ja gut, okay. Heute gründet man ja einfach einen Verein, wenn man was erreichen möchte, ne? Das gibt einem so einen offiziellen Anstrich.
Ja, na, den wollten wir eigentlich gar nicht, diesen offiziellen Anstrich, sondern wir waren ja eher mehr so eine Art, wie soll ich sagen, eher so ein freakiges Underground-Grüppchen, was so irgendwelche Sachen gemacht hat, die Anfang der 80er Jahre in Wirklichkeit 90% der Bundesbevölkerung nicht verstanden haben. Also noch nicht mal ansatzweise verstanden haben, worum es da ging.
Ja,
heute ist das ja alles ein bisschen anders. Und eben Vereinsmeierei war total verpönt bei uns. Also insofern und überhaupt jede Art von staatskonformen Organisationen, wozu hier letztlich eingetragene Vereine auch gehören, war irgendwie eher verpönt.
Okay, und 86 war dann die Gründung also eines Vereins, um Schaden abzuwenden oder um das mal auf eine rechtliche definierte Basis zu stellen sozusagen?
Nein, nicht um es auf eine rechtliche definierte Basis zu stellen, sondern es war ganz einfach, wir haben uns die Gefahr ausgemalt, dass man uns zur kriminellen Vereinigung erklären würde. Und das würde bedeuten, dass letztlich jeder, der damit assoziiert wird, letztlich verfolgt werden kann. Und um die Anzahl der Verfolgten zu reduzieren auf die Mitglieder des e.V., die nicht übereinstimmten mit dem ganzen Dunstkreis drumherum. Also das ist der, wie soll ich sagen, lange Zeit hat man noch unterschieden zwischen dem CCC und dem CCC e.V., weil der CCC e.V. Praktisch nur eine Art, wie soll ich sagen, offizielle Mitglieder und es gab aber einen Haufen anderer Leute, die auch aktiv waren und die mit uns zusammen was gemacht haben, die eben nicht in diesem eingetragenen Verein waren und das zum Teil aus guten Gründen. Also es war weniger, wir brauchten keine rechtliche Grundlage, weil wir ja, ich meine, wir hatten ja eh eine Übereinstimmung, was wir vorhatten und machen wollten, da brauchen wir keinen Stempel drunter. Das war halt nur, um sicherzustellen, dass falls es tatsächlich dazu kommt, dass wir zur kriminellen Vereinigung erklärt werden, dann sich halt der Staat quasi an dem e.V. auslassen würde und die Restlichen zufrieden lassen. Das war die Hoffnung dahinter.
Okay. Ja, erzähl mal ein bisschen, was habt ihr denn am Anfang eigentlich gemacht? Die Vereinigung hat sich ja getroffen, weil Computertechnik so allmählich populärer wurde. Und dann gab es ja dieses tuwat.txt-Dokument wohl.
Es gab allerhand. Also ja. Man jetzt, wie soll ich sagen, also die ersten Datenschleudern stammen ja auch noch von vor der Vereinsgründung, wenn ich mich da recht entsinne. Gut, ich meine, man muss ja sagen, das ist ja bald, keine Ahnung, das ist ja schon bald wieder 25 Jahre her oder sowas.
Ja, das ist richtig.
Ich weiß es nicht, noch länger. Geht bald auf die 30. Also so ein bisschen verblasst das auch natürlich in Erinnerung.
Das ist klar, ja.
Im Grunde genommen war es einfach, eine coole Idee und da haben sich Leute zusammengefunden, also so vollkommen automatisch. Also mit einmal waren sie da. Und in der Gesellschaft war diese ganze Thematik mit Computern und Datennetzen und so weiter überhaupt nicht Thema zu der Zeit. Also so 0, gar nicht. Ich meine, man muss den Jüngeren muss man erklären, entschuldige bitte, in den 80er Jahren gab es kein Internet, da war man froh, wenn man einen Akustikkoppler hatte. Also
ja, ich kann also
das
ja heute
kann man
schon.
Sich halt, wenn man sage jetzt mal, wenn man jetzt gerade sowas wie 20 oder 30 ist, kann man sich das nicht vorstellen.
Ja, ich bin 77 geboren, das heißt ohne Internet aufgewachsen.
Also da gab es Wählscheiben, Telefone und Akustikkoppler.
Genau, wobei in dem Kaff, wo ich aufgewachsen bin, gibt es bis heute kein Internet. Insofern, die können sich bis heute nicht vorstellen.
Internet über Satellit und Buschtrommeln und was weiß ich und über Grashalm pfeifen, also da wird es bestimmt irgendwie Internet
geben. Ja, also es gibt so ein bisschen ISDN, aber das ist auch schon alles.
Also ich wette mal, da gibt es Mobilfunk und heutzutage ist Mobilfunk gleichbedeutend mit Internet.
Nein, da gibt es kein Mobilfunk, da ist kein Empfang, Funkloch.
Naja.
Ja, doch, wenn man da hinfährt, das Handy funktioniert nicht und das war eines der ersten Dörfer, die Kabelfernsehen hatten, weil auch der Fernsehempfang so schlecht war. Allerdings, der Kabelanbieter weigert sich bis heute auch Internet zu schalten. Also das ist wirklich ein Loch da hinten.
Ja, es gibt noch so ein paar kleine Skurrilitäten.
Ja.
Aber ich meine jetzt im Grunde genommen ist es doch das Internet ubiquitär.
Das ist richtig, ja, genau. Aber damals gab es es noch nicht, aber die Computer gab es schon und es keimte gerade so, diese Personal Computer kamen ja in den Anfang der 80er so langsam in Mode.
Ja, wobei man sagen musste, dass wir uns, also ich war ja damals noch Schüler und also wir konnten uns die Dinger, also ich konnte mir das nicht leisten. Also ich bin eher, da habe angefangen Computer zu bauen, weil man sich keine kaufen konnte.
Du hast selber welche gebaut?
Ja.
Mit was?
Man nehme eine CPU und ein bisschen S-Raum, weil es teuer war, und dann nehme man sich einen Vero-Wire-Pen und dann löte man das Ganze auf eine Lochraster-Platine.
Ach ja. Das ist cool.
Also.
Gut, die Zeiten habe ich definitiv verpasst.
Also na gut, es kamen so die ersten, es gab aus meiner Jugend, dass mein größter Traum war, einmal einen eigenen Commodore PET oder diese Nachfolgemodelle davon, wie hießen die mal noch, 30, 32 oder sowas zu besitzen. Das war mein Traum zu der Zeit.
Okay, die kenne ich schon gar nicht mehr. Ich versuche so ein bisschen zu erwittern, was eigentlich damals euch jungen Leute, sage ich mal, getrieben hat, da eine Vereinigung zu gründen, sage ich mal so, vorsichtig.
Na, niemand hat eine Vereinigung gegründet, nee, das verstehst du falsch.
Eine Gruppierung.
Der Bau hat sich irgendwann hingesetzt und hat gesagt, naja, dann nennen wir das mal Chaos Computer Club.
Die drei Leute.
Und, okay. Und so ist der Name entstanden.
Aber dann haben sich ja doch Leute gefunden, die sozusagen da mitgemacht oder sich da verbunden fühlten.
Also vorher hatte das Ganze noch nicht mal einen Namen, sondern da haben sich einfach irgendwelche Leute getroffen, die halt diese Vision einfach interessant fanden oder sich mal Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich Vernetzung von Rechnern für die Menschheit und für die Welt bedeutet und haben das irgendwie, das war einfach damals in der Gesellschaft null Thema.
Ja, das hat am Ende ja ganz gut gepasst, ne? Diese Vision.
Ja, also ich meine, wenn du dir die ersten Datenschleudern durchliest, ich habe irgendwann mal wieder eine uralte mir kürzlich durchgelesen, dann stellst du fest, boah, meine Güte, war das Weitblick für 1983.
Ja, ich habe jetzt im Vorfeld ein bisschen Podcasts gehört und so, was ja damals auch nicht gab, aber das war tatsächlich auch so ein, auch da haben die damals schon Probleme mit gehabt oder zumindest ein Problem gesehen, so Nicht schlecht. Also ich habe gedacht, das wäre irgendwie neuer, dieses Problem zum Beispiel mit dem Internet, mit der massenhaften Vernetzung und so weiter.
Ja, und ich meine, damals gab es, wie soll ich sagen, naja, da fing es gerade an, da haben wir angefangen, also ich erinnere mich noch, wie ich gemeinsam mit Thomas Wieske in einer Dachwohnung gesessen habe und wir haben gemeinsam irgendwie für eine Mailbox auf dem C64 haben wir eine Assembler-Software geschrieben, weil der blöde Rechner zu lahm war, die serielle Schnittstelle zu bedienen in BASIC und das Modem dazu aus irgendwelchen Chips zusammengelötet und das Ganze dann zu einer Mailbox vereint. Und die hatten meistens noch nicht mal die Verbindung, also wie soll ich sagen, die Vernetzung, dass sowas wie E-Mail auch quasi systemübergreifend ging, das kam ja auch erst später.
Ja, damals gab es vor allen Dingen die Direktverbindung per Modem oder ähnliche Technologien über Akustikkoppler am Anfang.
Akustikkoppler und Modems, naja gut, also das oder. Mit den Modems war halt das Problem, dass das damals bei Strafe verboten war, sowas am Telefonnetz anzuschließen und dafür konnte man, glaube ich, 2 Jahre in den Knast gehen. Oho. Und deswegen war das immer ein bisschen riskant mit den Mailboxen. Da sind auch einige besucht worden und hinterher war das ganze Equipment weg, als Mindest, wie soll ich sagen, zumindest das ganze Equipment weg.
Ja. Aber also, Akustikkoppler waren dann kein Problem, ne?
Na, Akustikkoppler waren schon ein Problem, auch die mussten Post zugelassen sein, denn damals war das ja noch... Damals betrachtete man ja Post und Telekommunikation noch als hoheitliche Aufgabe. Mhm. Das heißt, es gab keine privaten Anbieter, es gab nur den Staat.
Das schon, aber wenn ich ein Telefon habe und mache dann Akustikkoppler drin, also welche Audiodaten ich darüber kommuniziere, ist doch eigentlich meine Sache, oder nicht?
Das war auch unsere Argumentation, aber dieser Argumentation hat sich die Rechtsprechung nicht immer angeschlossen.
Ach okay, das war tatsächlich ein Problem damals.
Also es musste ein Akustikkoppler, es musste selbst, also von der Theorie her, selbst ein Aufkleber, den du auf dein Telefon kleben wolltest, Post zugelassen sein.
Oh, okay.
Also das waren einfach mal echt andere Zeiten, auch von der, auch vom Regularium her. Das, wie gesagt, das kann man sich nicht vorstellen als junger Mensch.
Ja, ich weiß nicht, ob die so anders waren. Heute haben wir zum Beispiel die Situation, dass wir Internet per Handy machen können oder per Mobilfunk, dass dann aber zum Beispiel SIP-Anwendungen oder VoIP-Anwendungen verboten sind, obwohl das ja im Prinzip dieselbe Argumentation, es kann denen ja egal sein, welche Daten ich da drüber schicke.
Ja, aber du wirst dafür nicht in den Knast gesperrt, wenn du das tust.
Ja, gut, ganz
und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du vielleicht ein bisschen eine höhere Rechnung bekommst oder dass dein Mobilfunkprovider dich kickt. Also das ist wirklich nicht vergleichbar.
Okay.
Hier geht es um strafrechtliche Konsequenzen. Hier geht es darum, dass dein Zeug beschlagnahmt wird und du in Bau wanderst. Das ist einfach eine andere Qualität.
Gut, das ist dann tatsächlich anders. Ja, das ist wahr.
Und so war das halt. Ich meine, so waren halt die, wie soll ich sagen, man lässt sich ja alles noch nachlesen. Ich denke mal, die alten Gesetze gibt es sicherlich noch irgendwo rauszusuchen. Mhm. Und das war schon nochmal eine Nummer härter. Also selbst für einen nicht zugelassenen Akustikkoppler ist dein ganzes Equipment im Extremfall weg gewesen. Und das war damals richtig Geld. Also ich meine, ich habe da, weiß ich nicht, mein erster Computer hat mich ein Jahreseinkommen gekostet.
Ja, die waren ziemlich teuer, das weiß ich auch noch.
Also auch im Vergleich zu dem, was man an Geld, an Mitteln zur Verfügung hatte, war das einfach schweineteuer, das Zeug.
Ja. Ja, ist richtig. Richtig.
Das ist eine völlig andere Situation, aber eben so diese Möglichkeiten. Ich glaube, das ist das, um die Stimmung so ein bisschen rüberzubringen. Also diese Möglichkeiten, die Leute, die diese Möglichkeiten, ich sag mal, fantasieren konnten, die haben Gleichgesinnte gesucht und gefunden und daraus ist einfach so diese Kernschmelze beim CCC irgendwie passiert.
Mhm. Ja, also diese, ja genau. Richtig bekannt geworden seid ihr ja dann mit dem berühmten BTX-Hack.
Ja, wobei der ja also auch immer wieder vollkommen falsch dargestellt wird. Also
ja, dann.
Es hieß ja, man hätte da irgendwas von Bankkonten abgebucht, das ist natürlich völliger Blödsinn.
Ja, dann hast du jetzt die Chance, das zu korrigieren.
Ja, also werde ich das zum 100. Male richtig stellen. Also das Bildschirmtextsystem war im Prinzip sowas wie, da konnte man halt bei der Post sich als Anbieter registrieren und konnte da Seiten reinstellen und andere konnten die angucken. Mhm. Und da gab es also noch die strikte Trennung zwischen Anbietern und Teilnehmern. Also die normalen Haushalte waren nur als Teilnehmer vorgesehen und als Anbieter hatte man eben, ich sag jetzt mal sowas wie Erotikkonzerne vorgesehen oder Auskunftsfirmen oder was weiß ich was.
Ja.
Und die konnten also eine Gebühr für Seiten fest, also für die von ihnen angebotenen Seiten eine Gebühr festlegen, die dann der Teilnehmer zu bezahlen hat, wenn er diese Seite ansehen will. Also die typische Anwendung sind halt, sei es mal Erotikseiten, sowas wie 090er-Nummern.
Genau, die Gebühr wird von der Post eingezogen und dann an den Anbieter weiter...
Genau, und das war das, was daran sexy war, dass die eben über die Telefonrechnung eingezogen wird. Das heißt, die Post macht das in Kasso und schüttet an den Anbieter aus.
Genau.
Und da wir eben immer Lust hatten, mit neuen Technologien zu experimentieren, da haben wir uns halt mal als Anbieter registriert bei diesem Bildschirmtextsystem und haben auch Seiten, also natürlich die ganzen Informationsseiten kostenlos angeboten, also alles über ein CCC und was wir so machen und so Informationen, die man halt braucht. Und dann hatte Steffen so ein kleines Filmchen editiert, wo so UFOs so Posthörnchen abschießen.
Das war mehr so ein Film, den man sich nur angucken konnte.
Genau.
Also war kein interaktives Spiel oder so.
Nein. Ja, das ging doch gar nicht mit BTX war das völlig unmöglich interaktiv. Also die Post hat sogar behauptet, man bewegte Bilder würden nicht gehen. Und das war im Grunde genommen quasi die Herausforderung, mal so ein Filmchen da zu programmieren. Das war furchtbar mühsam. Boah, das hat Tage, Stunden, Wochen gedauert. Egal. Auf jeden Fall hat man dann dieses Filmchen mit der höchstmöglichen Gebühr, die es halt in diesem Postrechner gab, belegt und das war 9,99 Euro.
Mhm.
Also man konnte dort Gebühren pro Seite kleiner 10 Euro verlangen.
Pro Aufruf sozusagen.
Genau, pro Aufruf.
Mhm.
Jo, und dann sind wir halt eines Tages durch einen Glücksfall... halt durch einen Glücksfall, also Systemfehler, haben wir die vollständige Teilnehmerkennung der Hamburger Sparkasse in die Hände bekommen.
Oh, was durch einen Zufall?
Ja.
Okay.
Und die Software, die auf dieser Kiste da, die stand in Ulm, wir haben sie mal das Ulmer Muttertier genannt, ne? Das war halt so ein eine große IBM-Kiste, die da in so einem Hochhaus vor sich hin wuddelte und das war total zentralistisch organisiert. Also dieses gesamte Bildschirmtext wurde praktisch nur aus dieser Ulmer Zentrale befüttert. Da lag der gesamte Content, die ganze Abrechnung und das Ganze war komplett ein einziger Rechner. Eine große Kiste.
Das war das ganze Netz sozusagen dann.
Hä?
Das war dann das ganze Netz, also die komplette Infrastruktur sozusagen.
Naja, es wurden dann praktisch, hast du dich dann mit Bildschirmtextmodems auf Konzentratoren eingeloggt und die haben dann praktisch direkt per Datenleitung das nach Ulm weitergeschoben.
Mhm.
Du hast dich also praktisch sozusagen über den Umweg eines lokalen Einwahlpunktes mit dem Ulmer Muttertier verbunden, sobald du dein BTX-Terminal angeknüpft hast.
Aber alle Datenströme gingen dann über Ulm?
Genau.
Ja, okay.
Okay, naja, und jedenfalls dieses Ding war einfach, das Ding war einfach, ich würde mal sagen, nach heutigen Gesichtspunkten der Softwarearchitektur war das also ein stinkender Haufen.
Ja, ein Provisorium, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall war diese ganze BTX Server-Software sowas von mit der heißen Nadel gestrickt. Dass es von Fehlern, von Softwarefehlern nur so strotzte.
Okay, heute können wir das sagen, das Ding gibt's ja nicht mehr.
Nee, ich glaube, den haben sie wahrscheinlich schon längst zu Altmetall verarbeitet.
Ja, ja. Ja, und über diese Fehler seid ihr dann quasi an die Zugangsdaten der Hamburger Sparkasse
gekommen. Sind wir halt auch zuweilen an Zugangskennungen gelangt und diese Zugangskennung, die war nun besonders sexy, weil sie halt zu einem Geldinstitut gehörte.
Mhm.
Tja, was stellt man nun an mit so einer Zugangskennung? Also die waren auch nicht so leicht, also vollständige Zugangskennungen zu kriegen war echt schwierig, weil ein Teil der Zugangskennung in der Hardware eingebrannt war. Also in dem Modem war die sogenannte Anschlusskennung eingebrannt.
Ah.
Und ich möchte die Hörer nicht mit den Details langweilen.
Ja gut, jedenfalls ist es irgendwie gelungen.
Wir hatten uns jedenfalls auch schon damit beschäftigt, wie man, was weiß ich, Anschlusskennungen faken kann und wie man die Modems umbaut. Und naja, das kannst du dir ja vorstellen, wir sind Hacker.
Ja.
Ne? Jo, Naja, also jedenfalls an dieser Zugangskennung war eben interessant, dass es halt ein Geldinstitut war und hinzu kommt auch noch eins aus Hamburg, wo wir gerade saßen und was wir auch alle ja kannten, weil wir wahrscheinlich auch größtenteils unsere Konten da hatten. Naja, und was macht man nun mit so einer Zugangskennung? Naja, man probiert einfach mal, wie viel Schaden man damit anrichten kann per BTX. Und also haben wir praktisch mit dieser Zugangskennung dann über ein hardwaremäßig manipuliertes BTX-Terminal haben wir dann unsere eigenen Seiten aufgerufen.
Das heißt, ihr hattet dann zwei Leitungen zur Verfügung, eure eigene und die von der Hamburger Sparkasse.
Du brauchst ja keine Leitung, weil der Content ja in Ulm gehostet wird.
Oder nicht Leitung, aber Zugang, sagen wir mal so.
Genau.
Ja,
und
zwei Zugänge.
Einfach sozusagen ein BTX-Terminal so manipuliert, dass es sich als BTX-Terminal der Hamburger Sparkasse ausgegeben hat.
Okay.
Und damit haben wir dann unsere eigenen 9 Mark 99 Seiten aufgerufen.
Mhm, ja.
Was ja prinzipiell erstmal eine relativ logische und einfache Sache ist.
Ja.
Und dann mussten wir das BTX-Terminal halt noch ein bisschen umbauen. Da haben wir damals so einen Olivetti M10 genommen und der hatte einen Kassettenrekorder-Eingang, womit man die Programme auf Audio Kassetten, das ist auch eine Technik, die es heute auch nicht mehr gibt, auf normalen Audiokassettendecks speichern konnte und dann wieder laden. Und der hatte ein Relais drin, mit dem man den Motor von diesem Kassettenrekorder an- und ausschalten konnte.
Mhm.
Das man per Software steuern konnte, per Basic-Befehl.
Ja.
Also haben wir nun zwei Drähte genommen von diesem Relais und haben das in das BTX-Terminal verdrahtet auf die Raute-Taste, die man zweimal drücken musste, um eine gebührenpflichtige Seite, sind Sie wirklich sicher, ja, abzuschicken. Und haben dann irgendwie ein Timing, empirischen Timing ermittelt, wie oft man diese Tasten drücken kann, ohne dass sich das Ganze verschluckt. Also wie schnell man hintereinander diese Raute-Taste drücken kann, um damit die gebührenpflichtigen Seiten abzurufen, ohne dass sich das ganze Ding verschluckt. Und dann haben wir dieses Timing halt in einem Basic-Programm festgehalten und haben mit diesem Basic-Programm dann immer dieses Kassettenrekorder-Relais, was die Raute-Taste simuliert hat, immer klack, 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 klack,
und, klack. Und das klack, Relais klack. Hat quasi diese Taste gedrückt.
Genau.
Ja.
Und dann haben wir mal geguckt, ob das so funktioniert und dann haben wir gedacht, naja, okay, das scheint zu funktionieren, gehen wir mal schlafen.
Das hat die ganze Nacht lang funktioniert.
Das hat dann die ganze Nacht lang gewerkelt und dann haben wir auf dem Anbieterkonto nächsten Morgen nachgeguckt und stellten fest, oh, 135.000 Mark, oh, ich glaube, das reicht zum Demonstrieren, lass mal abstellen.
Sehr schön, ja.
Und so ist das Ganze zustande gekommen. Also das ist sozusagen der technische Hintergrund dieses häufig falsch kolportierten BTX-Hacks. Also das war im Grunde genommen was daran, also wir fanden es deswegen besonders geil, weil die Post, die wir damals alle gehasst haben, weil die hat ja im Grunde genommen uns verboten, das zu tun, was uns am meisten Spaß macht, und hat uns dafür die Staatsanwaltschaft und die Polizei und alles Mögliche auf den Hals gehetzt. Und was wir besonders genossen haben, ist, dass die Post für uns bei einer Bank das Inkasso machen musste, um uns das Geld auszuschütten. Das fanden wir nun einen coolen Snack an der ganzen Sache.
Das ist allerdings sehr cool.
Das heißt, und damit die Post macht das Inkasso für uns bei der Hamburger Sparkasse und muss die Kohle an den Chaos Computer Club ausschütten.
Wann habt ihr das denn veröffentlicht? Wahrscheinlich direkt am nächsten Tag. Oder wie ging es dann weiter?
Boah, das erinnere ich nicht mehr, ob das der nächste Tag war oder der übernächste.
Aber zeitnah.
Ziemlich sofort, ja.
Ja. Bevor das jetzt groß aufgefallen ist. Ja, seid ihr dann direkt erstmal an die Bank getreten oder erst an die Post?
Die hätten ja alle die Klappe gehalten. Also die hätten ja am liebsten wäre es denen meiner Ansicht nach gewesen, für die Sparkasse war das Peanuts. Also der Image-Schaden, den sie durch die Veröffentlichung erlitten haben, den haben die als wesentlich höher eingeschätzt.
Ja.
Die hätten lieber bezahlt und die Klappe gehalten, wenn du mich fragst. Alle.
Ja, gut. Schon.
Also glaube nicht, dass das irgendwer anders veröffentlicht hätte.
Die Post logischerweise auch. Ja, wie kam es
denn an die Öffentlichkeit? Wir haben ja damit im Grunde genommen, haben wir BTX damit in Deutschland gekippt.
Ist richtig.
Also im Nachhinein muss man sagen, hat kein Schwein mehr BTX getraut danach.
Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Aber wer hat es denn veröffentlicht? Ihr doch, oder nicht?
Ja, na klar.
Ja, okay.
Wir haben das, wie soll ich sagen, genussvoll der geneigten Presse gesteckt.
Ah, okay. Und die hat sich natürlich draufgestürzt, logischerweise.
Die hat sich draufgestürzt, ne? Und dann kam eben auch diese ganze Verfälschung der Tatsachen dazu. Also dann, wenn es denn mal in der Bild-Zeitung steht, steht natürlich, Hacker haben Konto geknackt.
Ja, genau.
Das geht nicht anders. Also der Hacker in Bank eingebrochen. So, das sind dann halt die Titelzeilen und da kannst du echt nichts gegen machen.
Nee, da kommst du auch nie wieder raus, so richtig. Nee.
Ja, ja. Und das ist ja heute zum Teil immer noch so, dass da auch viele falsche Repräsentationen davon gibt, weil einfach die Leute, die dabei gewesen sind, halt weitgehend ausgestorben sind, leider.
Mhm. Ja, und das ist aber, ich höre auch ein bisschen daraus, dass der Chaos Computer Club damals eher fast schon Elektroniker-Club war, ne?
Kann man fast sagen. Also, das kann man so nicht sagen. Also zum Beispiel diese Geschichte, gerade diese Geschichte der Steffen, der dieses Filmchen gemacht hat, der hatte an sich relativ wenig Ahnung von Elektronik. Also, wie soll ich sagen, das war im Grunde genommen, viele Sachen haben wir so, ich sag mal so, im Dreiergespann gemacht. Also ich war eher der mir elektronikaffin war.
Ah.
Wau hatte unheimlich Ahnung von Geschichte und Gesellschaft und was weiß ich und solchen Dingen.
So mehr philosophisch sozusagen.
Der hatte unheimlich Ahnung von politischen, gesellschaftlichen Zusammenhängen und was der Buchdruck für Konsequenzen auf die Gesellschaft hatte und sowas, konnte er wirklich nächtelang dozieren.
Oh.
Und und Steffen hatte sich halt auf dieses BTX gestürzt, weil irgendwie wir das technisch eigentlich alle uninteressant fanden.
Okay, ist ja was draus geworden.
Das ist einfach scheiße, alleine das Konzept, dass es irgendwelche kommerziellen Anbieter gibt und du darfst da Seiten drücken und das Einzige, was du darfst, ist den Scheiß angucken und dafür bezahlen. Entschuldigung, das entsprach nicht unserer Vorstellung vom Netz.
Ja, das ist schon richtig, aber ist was draus geworden, das muss man doch sagen.
Ja.
So gesehen.
Naja, es verändert sich halt alles, aber ich meine, ich bin da eigentlich relativ froh, dass so ein bisschen dieser Spirit noch ein bisschen im Club drinsteckt.
Ja, es ist so ein bisschen erhalten hat sich das ja schon. Neue Technologien werden immer kritisch beäugt und auch ausgetestet und ausgereizt.
Genau.
Ne? Das ist ja eigentlich so das Wesentliche des Chaos Computer Clubs, sich da kreativ mit zu befassen. Oh, was ist jetzt?
Hm?
Oh, das war nur mein Kopfhörer, Entschuldigung.
Ah.
Es hat geknackt in meinem Kopfhörer, der Stecker war nicht richtig drin.
Genau.
Ja, das ist ja der wesentliche Punkt des Chaos Computer Clubs, sich kreativ mit solchen Techniken auseinanderzusetzen, auf eine Weise, die Macher oft noch nicht so bedacht haben.
Naja, das Wesentliche ist eigentlich, dass man sich versucht vorzustellen, welche Konsequenzen das für die Menschen hat.
Ja.
Das ist nämlich etwas, was gerne übersehen wird bei diesem ganzen Technikverliebtheitsdröhnen. Dass wir damals eben erkannt haben, dass das die Gesellschaft umwälzen wird und uns versucht haben, dieses Szenario vorzustellen.
Mhm.
Und das kannst du ja auch aus den alten Datenschleudern eindeutig rauslesen. Und da schließt sich der Kreis wieder. Wenn du dir die durchliest, dann stellst du fest, dass unsere Prognosen gar nicht so schlecht waren.
Nee, genau, das habe ich auch schon festgestellt und das hat sich ja halbwegs bewahrheitet. Wie ging es denn dann weiter? Ihr habt eigentlich seid ihr mit diesem BTX-Hack, glaube ich, erstmalig so richtig in die Öffentlichkeit gekommen, in Nachrichten und so weiter.
Ja, genau, also eher unfreiwillig. Also es gab immer mal so ein paar so in Lokalblättern oder sowas gab's mal Artikel. Aber das war, also das ist halt, man kann sich da, also heute weiß jeder, was ein Hacker ist, ne? Und zu der Zeit war es einfach,
genau.
war es einfach total außerirdisch. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, der Tempo oder der Wiener oder sowas da drüber geschrieben hat, oder ich weiß nicht, was das für Blättchen waren, also so halt so lokale Szeneblätter, ne? Da waren die Leute total geflasht, weil sie irgendwie, das konnten sie sich einfach nicht vorstellen.
Ja, genau. Damit ging es dann aber so richtig in die breite Öffentlichkeit. Seitdem hat der Chaos Computer Club ja eigentlich bundesweit so einen gewissen, erstmal eine Bekanntheit, eine gewisse.
Mhm.
und auch so ein bisschen den Ruf. Damals, ich glaube, beim BTX-Hack war auch ein bisschen Glück, dass die Leute euch nicht so sehr als, sagen wir mal, Cracker oder böse Jungs hingestellt haben, sondern der Bankchef hat ja, glaube ich, dann auch gesagt, ja, wir wussten das gar nicht, dass es so unsicher ist, und der Chaos Computer Club hat sich da sehr verdient gemacht und so weiter, indem er diese Lücke aufgedeckt hat.
Ja, am Anfang. Das ist allerdings relativ schnell gekippt, und also ich musste ehrlich sagen, das war Schwerstarbeit, die, wie soll ich sagen, die öffentliche Wahrnehmung davon positiv zu halten.
Also das war gar nicht
wirklich Schwerstarbeit.
Okay, das war gar nicht so einfach. Das heißt, der erste Gedanke war schon...
Immer wieder versucht, uns in irgendeine kriminelle Ecke zu drängen. Und das stand oft auf der Kippe.
Okay. Das heißt, das war gar nicht so selbstverständlich, dass ihr jetzt die guten Jungs waren. Also eigentlich.
Also das war.
Da hieß es dann, oh, die haben jetzt unser System kaputt gemacht und so.
Genau, jetzt haben wir mal einen Hass auf die, und jetzt werfen wir mal unsere gesamte, wie soll ich sagen, jetzt werfen wir mal unsere gesamte Hassmaschinerie auf die. Und das war, also streckenweise war es echt schwer, dagegen anzukämpfen. Also auch viele Sachen, also viele Schläge unter der Gürtellinie haben wir da eingesteckt.
Mhm. Tja, weiter ging es dann 1986, da habt ihr dann einen e.V. gegründet. Seitdem gibt es den CCC e.V. Heute gibt es aber eigentlich sozusagen nur noch den CCC e.V., ne? Also so eine Abseitsveranstaltung, die sich CCC nennt, gibt es so gesehen ja jetzt eigentlich nicht mehr.
Auch das würde ich nicht unbedingt sagen. Also es gibt eben noch, es geistern immer noch einige von unseren damaligen Wegbegleitern da draußen rum, die unter anderen Flaggen segeln. Und die sind für mich nach wie vor genauso CCC wie alle, wie alle Mitglieder, die da im e.V. sind, nicht? Also das ist, CCC ist eine Idee und keine Organisation in dem Sinne. Also, zumindest wenn man das jetzt sozusagen, wenn du mich jetzt nach den alten Idealen fragst, dann ist CCC, dann ist einfach, wir haben damals gesagt, jeder gehört zum CCC, der sich dem angehörig, der sich dieser Idee zugehörig fühlt.
Ja. Ja gut, dann und das hat sich ja bis heute auch so ein bisschen gehalten, ne? Dann.
Ja, und es gibt eben immer noch Leute, die aus was weiß ich für welchen Gründen da halt, weil sie überhaupt nicht auf Clubs stehen und auf EVs und auf Staat und auf was weiß ich, die da halt bis heute keine Lust haben, einen Mitgliedsantrag auszufüllen, was ich auch durchaus verstehen kann, und die sind deswegen nicht ausgeschlossen.
Nee, das weiß ich ja. Das haben wir ja bei uns in der Ortsgruppe auch durchaus Leute, die jetzt nicht Mitglied sind, aber trotzdem irgendwie dazugehören. Ja, aber sagen wir mal, ja gut, okay, in der Öffentlichkeit tritt halt der CCC so eher als e.V. in Erscheinung heute.
Ja, das liegt daran, dass die Leute, keine Ahnung, die Leute brauchen wohl irgendwelche, Verwaltungsentitäten, damit sie, keine Ahnung, weiß ich nicht, also jedenfalls hat das mit unserer, Idee und unserer, also sozusagen unserer Arbeit und so eigentlich relativ wenig zu tun. Das ist halt, Was schön ist es an so einem e.V., naja, da kriegt man halt ein bisschen Kohle in die Kasse, dass man irgendwie irgendwas Cooles damit anstellen kann. Das ist halt ganz witzig.
Ja.
Und es sind ja auch viele Leute einfach CCC-Mitglied, um einen Beitrag zu zahlen, weil sie da selber vielleicht gar nicht mitmachen können, aber das, was wir tun, total cool finden. Also wir haben eine Menge Mitglieder im CCC, die praktisch quasi aus Unterstützung Mitglied sind. Also einfach nur, weil sie sagen, die Jungs sind cool, das brauchen wir.
Passive Mitglieder.
Das müssen wir unterstützen, da zahlen wir mal einfach einen Mitgliedsbeitrag, wir betrachten das mal als permanente Unterstützungshandlung.
Der CCC ist ein bisschen, bisschen dezentral organisiert. Es gibt die RFAs, und es gibt ja noch Ortsgruppen, die keine RFAs sind und formal so gesehen ja nicht zum CCC e.V. gehören.
Also dieses ganze formale Blabla,
das interessiert da gar
keine Lust drüber zu reden, ehrlich gesagt, weil ich gehöre zu denen, die immer noch der Meinung sind, dass jeder CCC-Mitglied ist, der meint, er ist CCC-Mitglied und der sich halt, der die Idee als solche unterstützt.
Aber das muss doch seine Ordnung haben.
Von mir aus gerne, ja, okay.
Ja, gut. Also
wir machen ja auch immer schön brav diese Vorstandswahlen und diesen ganzen Quatsch. Machen wir ja alles, ja, und wir reichen das dann beim Amtsgericht ein, meistens erheblich verspätet. Aber ja, wir haben inzwischen eine staatskompatible Schnittstelle, ja, okay.
Ist das jetzt gerade deine Einzelmeinung oder ist das so eine allgemeine Stimmungsbild im Club, sag ich mal?
Also so alles, was du mich fragst, kannst du eigentlich überhaupt nur meine Einzelmeinung abfragen, weil offizielle Statements werden nur auf handschriftliche Anfrage vom Vorstand verfasst.
Okay, ja, kann man. Muss ja alles seine Ordnung haben.
Genau.
Okay. Gut. Nein. Nee, ich versuche das so gerade so ein bisschen zu erwittern. Okay, ja. Soweit ganz gut. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was den Club irgendwie charakterisiert oder irgendwie charakteristisches für den Club oder den Club besonders geprägt hat?
Na, es gibt was anderes Wichtiges, nämlich die Freiheit statt Angst-Demo am Wochenende. Ich hoffe, dass ihr darauf mal gebührend hinweist, denn das ist, sage ich jetzt mal, das betrifft eine gesellschaftliche Umwälzung, die, sage ich mal, die von erheblicher Tragweite ist. Mhm. Und da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, mal rechtzeitig aufzustehen und den Arsch hochzukriegen und dahin zu gehen.
Genau, das können wir direkt ankündigen. Am Wochenende in
Berlin.
Berlin.
Doch sogar auch an anderen Orten. Da bin ich jetzt, bin ich ehrlich gesagt, überfordert gerade. Aber auf jeden Fall auch in Berlin.
Da geht es um einiges. Also
ich werde jedenfalls in Berlin sein am Samstag.
Mhm, okay. Na, ich jetzt gerade nicht. Aber einige von uns werden sicherlich hinfahren. Achso, eine Frage fällt mir gerade noch ein, weil wir das nämlich im Titel unserer Sendung haben. Der Phasenprüfer war wohl charakteristisch für Wow Holland in irgendeiner Form.
Der heißt nicht Phasenprüfer, der heißt Phrasenprüfer.
Phrasenprüfer, oh.
Das ist der Unterschied. Entschuldige bitte. Ein Phasenprüfer ist so ein Ding, was man in eine Steckdose reinsteckt.
Ja, das kenne ich ja auch als Elektriker so ein bisschen.
Na.
Aber
das war ja gerade der Witz da dran, das Ding heißt der Phrasenprüfer.
Oh, Entschuldigung, der Phrasenprüfer. Genau. So, und was prüft der? Phrasen.
Genau.
Und das heißt, der Wow Holland hatte...
Eben, das ist, man könnte es auch, ich soll sagen, Bullshit-Detektor nennen.
Aha, und der leuchtet, wenn jemand Bullshit erzählt.
Genau.
Mhm. Und sowas braucht man natürlich.
Ja, unbedingt.
Also, richtig, kann man die im Online-Shop bestellen?
Obwohl vielleicht du damit heutzutage wahrscheinlich schon deine Wohnung beleuchten kannst, wenn du so ein Ding hast.
Ja, ich selbst mache ja nicht so viele Phrasen.
Na, du brauchst nur einen Fernseher anzustellen, das langt dann.
Ja, dafür brauche ich jetzt wieder keinen Phrasenprüfer. Okay, gut, alles klar. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, gern.
Wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja,
euch auch. Bis dann in Berlin.
Jawohl, bis dann.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Der Nordfunk ist hier im Studio der Tanjev.
Der Philipp.
Und der Pi.
Unser Thema heute ist von feinem Fug und Phasenprüfer. Ist eigentlich Phrasenprüfern, haben wir richtig, jetzt gelernt. Richtig. Und ein Phrasenprüfer leuchtet, wenn einer hohle Phrasen kloppt. So wie wir hier jetzt demnächst. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was gelernt zu der Geschichte des Chaos Computer Club. Was haben wir denn noch an Tondokumenten da? Um so ein bisschen vielleicht auf den Zahn zu fühlen. Ach, auflegen muss ich auch noch, fällt mir gerade ein. Jetzt beschwert sich der Sendeleiter wieder, der Intendant. Um dem vielleicht noch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, ich habe ein Tondokument dabei mit Wow Holland. Wo er ein bisschen erklärt auch, oder was heißt erklärt, ein bisschen übers Hacken spricht. Eigentlich kann man das thematisch gar nicht so ganz genau zuordnen, aber vielleicht kann man ein bisschen auch erspüren, was eigentlich Hacken ist und was der Chaos Computer Club so tut. Ich spiele das einfach mal ein. Das ist aus dem Heute-Journal vom November 1984.
Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Übertrieben? Nicht ganz. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet. Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Postminister wird es nicht gerne hören, aber das Bildschirmtextsystem der Bundespost ist nicht einbruchsicher. Sie wissen, über BTX kann man künftig vom eigenen Wohnzimmer aus über den Bildschirm Bankgeschäfte tätigen, Überweisungen veranlassen und so weiter. Das setzt natürlich voraus, dass kein Fremder Zugang zum eigenen Konto hat. Letzte Woche haben wir im Heute-Journal berichtet, wie ein Computerspezialist vor Zuschauern einen Bildschirmtextapparat so präparierte, dass er ihn auf Kosten eines anderen Teilnehmers hätte benutzen können. Heute bieten wir Ihnen einen zweiten Beweis an für die Schwachstellen im BTX-System. Einem Hamburger Computerclub ist es gelungen, über BTX an das Schlüsselwort einer Hamburger Bank heranzukommen und diese um 135.000 Mark zu erleichtern. Das war natürlich nicht ernst, sondern nur ein Versuch, ein Demonstrationsversuch.
Wir haben einfach in den Decoder-Informationen den von der Post zur Verfügung gestellten Speicherraum voll ausgenutzt, bis auf das letzte Zeichen. Und da traten dann sehr merkwürdige Effekte auf, dass Daten, Fremddaten praktisch von der Seite angesogen wurden.
Und dann ist plötzlich die Kundennummer der Hamburger Sparkasse aufgetaucht.
Genau, das war die Nummer.
Mhm. Und dann haben Sie angefangen zu spielen?
Ja, wir mussten dann erstmal rauskriegen, von wem das die Nummer ist, weil das ist also alles etwas wirr auf solchen Seiten, die eben durch Systemfehler erzeugt werden. Und das hatte man aber dann doch schon einigermaßen schnell raus, dass es eben die Zugangskennwörter für die Hamburger Sparkasse war.
Mhm. Mit der Kundenkennung der Sparkasse riefen die BTX-Knacker dann einfach ihr eigenes Angebot auf. Es zeigt sinnigerweise einen Trickfilm, in dem das Chaos-Mobil Nuki kleine gelbe Posthörnchen abschießt. Der Spaß kostet bei jedem Anschauen 9,90 Mark. Ein paar Stunden lang abgerufen, summierte sich das auf 135.000 Mark. Auf dem Kundenkonto der Sparkasse erscheint dieser Betrag prompt als Soll im laufenden Abrechnungszeitraum und auf dem Konto der Hacker als Vergütung. Die Differenz kassiert die Post.
Hiermit konnten wir nachweisen, dass ein Teilnehmer über Nacht 130.000 Mark ärmer gemacht werden kann.
Kann man damit Geschäfte machen? Also würde es sich für einen Kriminellen lohnen, zum Beispiel mit einem solchen Tricksystemfehler auszunutzen?
Auf jeden Fall. Wenn ein System Schwächen hat, dann gibt es immer irgendwelche Leute, die diese Informationen versuchen zu Geld zu machen. Bildschirmtext ist in dieser Hinsicht einfach ein katastrophal schlechtes System. Und hat im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunikationssystemen noch die Gefahr von direkter finanzieller Schädigung. Und das trifft jeden Endverbraucher, bloß da sind sich viele einig, das zu verschweigen. Und
das war jetzt das Heute-Journal zum BTX-Hack. Das habe ich jetzt tatsächlich verwechselt. Wir machen weiter mit dem KGB-Hack. Es gab ja noch mehr Hacks in der Geschichte des Chaos Computer Clubs, in der langen Geschichte inzwischen. Wir werden dann auch gleich mal zur Geschichte des lokalen Chaos Computer Club hier in Wiesbaden kommen. Das ist ja eigentlich auch vielleicht für die Rheinwelle-Hörer gar nicht so uninteressant. Ja, zum KGB-Hack, Philipp. Was hat es damit auf sich?
Ja, was wir noch übergangen haben, das war 86 der NASA-Hack. Im Prinzip, das kann man ganz kurz erzählen. Also im Prinzip war es so, dass die NASA und die ESA, die hatten so ein, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, es ist halt eine Abkürzung, Spornet, wie auch immer. Jedenfalls hatten sie halt alle möglichen Rechner so vernetzt, als so eine Art Internet zusammengeschlossen. Und ja, und es war halt so, dass man, ich glaube, da waren auch noch so diverse größere Forschungseinheiten, Universitäten mit vernetzt und dass man da wohl halt auch relativ leicht reinkam, was auch später dann so als, ich glaube so als Hacker-Fahrschule bezeichnet wurde, dieses System. Es gab relativ groß Tohuwabohu darum. Ich glaube so wirklich, zumindest ist das, was ich so gelesen habe. Es wurden natürlich auch ein paar Leute festgenommen, aber jetzt so ein großer Schaden ist da, glaube ich, meines Wissens nach nicht entstanden.
NASA-Hack, das war dieses Band-Netzwerk, wo aber nicht nur die NASA dran hing, sondern verschiedene Organisationen. Das Kernforschungszentrum in Genf zum Beispiel.
Genau, das war halt letztlich auch diese Hacker-Fahrschule, dieses, ich glaube, CERN heißt es, Netzwerk. Und das war halt nochmal so eine Aktion, mit der CCC halt auch ganz groß eigentlich so in die Presse kam. 86, dieser KGB-Hack, das ist natürlich eine längere Geschichte. Karl Koch oder auch Hackbert Celine genannt, aus Illuminatus. Das ist, denke ich, zumindest den Leuten, die sich mal damit befasst haben, auf jeden Fall durchaus geläufig.
Ja, mir nicht.
Ja, wo fängt man da am besten an? Es ist halt, wie gesagt, eine lange Geschichte. Und zwar gab es halt eine Gruppe um diesen Karl Koch. Das, die ganze Geschichte wurde diverse Male auch verfilmt. Und im Prinzip ging es eigentlich in Anführungszeichen nur darum, dass halt Informationen, Zugangs, Kennwörter und so weiter von irgendwelchen Rechnern an den KGB verkauft wurden. Und zwar hat sich Karl Koch mit zwei anderen Personen mal zur sowjetischen Botschaft in Ost-Berlin begeben und sind da einfach mal so reingelaufen und haben dem KGB halt angeboten, so diverse Informationen denen irgendwie zu verkaufen. Das hat man am Anfang nicht wirklich ernst genommen, hat sie so quasi im Prinzip schon fast ausgelacht und wieder weggeschickt. Nur sie haben halt dann doch Ergebnisse geliefert, die irgendwie doch überzeugend waren, die der KGB dann halt auch für Geld gekauft hat. Das ging eine ganze Zeit lang so. Dann ranken sich natürlich auch viele, viele Geschichten halt um Karl Koch selbst, der wohl, so liest man halt, relativ viel Drogen auch konsumiert hat, psychisch wohl irgendeine psychische Erkrankung hatte. Er war irgendwann wohl der Meinung, dass er an diesem Tschernobyl-Unglück, dass er wohl durch seine, ich sag einfach mal so lapidar, Hackerei irgendwie daran schuld war. So liest man es zumindest, wie gesagt, das sind alles Geschichten, die ich auch nur so vom Lesen und Erzählen kenne.
Der Karl Koch hatte quasi diese verschiedenen Daten erhackt und das dann weiterverkauft an den KGB, das war die Geschichte.
Ja, also es war im Prinzip, es war halt nicht nur er.
Eine Gruppe um
ihn. Aber genau, das war halt, er war so, ich sag mal, federführend und er ist halt dann auch irgendwann in der Öffentlichkeit aufgetreten, weil er halt irgendwie auch Geld brauchte. Hatte das dann halt einem Reporter vom NDR angeboten, dass er in Jülich einbricht, in so einer Kernforschungsanlage und das halt für Geld vor laufender Kamera. Und das führte dann auch irgendwann zur Verhaftung. Er wurde halt festgenommen, wurde verhört und so weiter.
Die Frage, also was mich jetzt interessiert, ist, wie viel von der Geschichte ist wahr oder wie viel ist gesichert? Und weil da gibt es wahrscheinlich viele Gerüchte auch drumherum.
Ja, also ich denke, das, was am meisten irgendwie für Geschichten und irgendwie Kontroversen sorgt, ist dann letztlich der Tod von Karl Koch. Vielleicht machen wir das gerade noch zu Ende, dass wir es komplett haben. Auf jeden Fall, wie gesagt, er wurde dann verhört, er wurde halt gefasst, er wurde verhört. Und letztlich hat man ihn dann am 1. Juli in einem Wald gefunden. Und die offiziellen Stellen gehen halt davon aus, dass er Selbstmord begangen hat. Er war damals 23 Jahre alt. Und indem er sich quasi selbst verbrannt hat. Jetzt ist natürlich auf der einen Seite...
Das ist unüblich für einen Selbstmord, oder?
Richtig, auf der einen Seite ist das natürlich mehr als unüblich. Also ich denke mal, wenn jemand den Freitod wählt, ist Selbstverbrennen so ziemlich das, ich weiß nicht, dümmste oder grausamste, was man irgendwie machen kann. Auf der anderen Seite konnte man da halt auch niemandem irgendwie was beweisen. Also das ist halt so eine Sache da. Wie gesagt, das, denke ich, sorgt an dieser ganzen Geschichte so für die meisten Theorien und wird am meisten irgendwie kontrovers
diskutiert. Da steckt dann vielleicht wieder der KGB dahinter oder auch nicht. Ja.
Wie auch immer, genau. Das ist halt, Ich denke also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, eine Selbstverbrennung ist doch, denke ich, für einen Selbstmord mehr als unüblich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer, da jetzt irgendwem irgendwas nachzuweisen oder irgendeinen Schuldigen für solche Sachen dann zu finden.
Jetzt ganz wichtig, was hat der Chaos Computer Club damit zu tun? War der Karl Koch Mitglied oder beziehungsweise, wie sagt man denn, wenn es kein EV ist, war der da mit dabei oder waren die Leute aus dem CCC oder
wie hängt das zusammen? So wie ich das verstanden habe, ist das wohl so der Fall gewesen. Gut, das hat natürlich auch für Riesenfurore gesorgt. Also wenn jetzt quasi, wenn man es mal nüchtern betrachtet, könnte man ja auch behaupten, dass dann quasi jemand in Deutschland für den KGB spioniert.
Ja.
Das macht natürlich einen Riesenwind. Und auch dann diese Sache mit Jülich, das hat natürlich auch für einen Riesenwind gesorgt. Tja, das letztlich ja, sorgte wahrscheinlich irgendwie dann auch seine Geldnot dafür, dass er irgendwie gefasst wurde, weil er dann halt solche Sachen dann wie bei dem NDR halt dann für Geld gemacht hat, weil er es wohl
Und das war dann doch,
angeblich bräuchte.
das war dann doch zu auffällig.
Ja.
Oder so.
Ja, insgesamt, wie schon gesagt, es ist halt eine Geschichte, was dort letztlich wirklich wahr ist, was davon erfunden ist oder dazu gedichtet, das, zumindest aus meiner Sicht, lässt sich das jetzt nicht mehr so einfach auseinanderklabüstern. Wie gesagt, es wurden auch schon ein paar Filme dazu gedreht. Ich denke, wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall, also aus meiner Sicht wirklich spannend, sich so Filme mal anzuschauen und
Vor allem, wenn man die Hintergründe kennt.
ja, klar, es sind halt immer noch Spielfilme, sie entsprechen wahrscheinlich auch nicht Tatsachen, aber auf jeden Fall lohnt sich das mal anzuschauen.
Ja. Ein weiterer Hack war Call a Bike, um mal von was Schönem zu reden.
Ist auch ein bisschen aktueller.
Ja, das ist ein bisschen aktueller. Das war 2004. Gab es den Hack a Bike sozusagen. Hieß auch so dann am Schluss, ne? Da gab es diese Verleihfahrräder von der Deutschen Bahn.
Das ist eigentlich eine praktische Sache.
Das ist super, ja. Und man musste sich da registrieren
Ja, das gibt's
und.
ja eigentlich, ja, gibt's ja immer noch.
Ach, die gibt es immer noch.
Das wird auch weiter ausgebaut.
Ja, in Wiesbaden gibt es das gerade nicht, deswegen.
Ja, die haben, glaube ich, verschiedene Versionen quasi davon rausgebracht.
Verschiedene Versionen von den Fahrrädern, oder wie?
Ja, also ich glaube, von diesem ganzen System, das wurde da irgendwie mehrfach irgendwie auch verändert und.
Gut, das kann ja
Aber die
sein.
Fahrräder existieren auf jeden Fall noch.
Ah, Fakt ist, jemand ruft uns an. Redet mal weiter, ich gehe mal ins Telefon.
Ja, wir reden ein bisschen über den Hack-a-Bike, Call-a-Bike.
Also erstmal vielleicht generell, wie das mit den Fahrrädern funktioniert. Also man registriert sich irgendwo bei der Bahn und kommt dann zu so einem Fahrrad, das irgendwo im Bahnhof steht. Und da steht eine Nummer drauf und dann kann man bei der Bahn anrufen und dann wird das freigeschaltet, wenn man die Nummer da eingibt. Und dann kann man mit dem Fahrrad erstmal irgendwo hinfahren, wo man hin will. Und dann ruft man wieder eine andere Nummer an und dann wird das Fahrrad wieder gesperrt. Und wenn das gesperrt ist, bleibt es da stehen und man kann nicht mehr weiterfahren.
Also, ja, es ist ja so, dass sie quasi wirklich halt auch Schlösser dran haben, die dann verriegelt werden.
Genau.
Das wird auch geprüft, ob das Schloss verriegelt ist und dann,
Ja.
das heißt, wenn du dann das Fahrrad zurückgegeben hast, dann musst du dann nicht mehr zahlen.
Ja, klar. Genau. Und zahlt dann halt nur für die Fahrtstrecke sozusagen. Die Fahrräder werden halt irgendwann mal eingesammelt und wieder zum Bahnhof zurückgefahren. Wenn
Okay.
sie sonst keiner weiter benutzt.
Und was war jetzt das Besondere am Hackabike? Wahrscheinlich, dass man es kostenlos nutzen konnte. Ich glaube, Tanja, du hattest dich auch mal ein bisschen damit befasst, oder?
Das war jetzt. Ja, nee. Was denn? Das war jetzt nicht unser Interviewpartner, ich dachte schon.
Mit Hackabike hattest du dich mal ein bisschen
Ja, so
befasst, wie
befasst ist
das.
gut. Ich habe mir das mal so ein bisschen angelesen, ja.
Wir haben jetzt mal kurz geklärt, wie das prinzipiell legal ging, das zu nutzen. Aber da
Der
gab es
eigentliche.
doch auch andere Mittel.
Ja, genau. Der Hack war der, man hat sich so ein Fahrrad organisiert, was ja jetzt nicht so schwer war. Und diese Fahrräder hatten ja dann diese Elektronikeinheit, wo man eine Geheimnummer eingeben musste. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das System ging. Die war wohl irgendwie rotierend mit einer Zufallskomponente oder irgendwas. Jedenfalls, da drin sitzt ja dann ein kleiner Minicomputer, ein Controller. Den hat man da ausgebaut. Und diesen Controller hat, man hat halt dieses Programm von dem Controller ausgelesen mit so einem elektronischen Lesegerät. Das ging auch nur deshalb, weil diese, ja, wie heißen diese Bits, diese Protection Bits nicht gesetzt waren. Man kann bei so Controllern solche Bits setzen, nachdem man die programmiert hat, die verhindern, dass später das Programm ausgelesen werden kann. Diese Bits waren nicht gesetzt, das hatte der Konstrukteur irgendwie einfach vergessen. Das Ding war sonst ziemlich gut konstruiert, ziemlich sicher und einbruchsicher und so weiter. Das hatte der vergessen, hatten sie das Programm runtergelesen und dann das Programm analysiert. Das war ja dann sozusagen Assembly, jetzt ruft es schon wieder an, es telefoniert schon wieder. Kann man vielleicht einer drüben dran gehen, ans andere Telefon im Off-Raum? Das könnte jetzt unser Interviewpartner sein. Wie auch immer. Wir können auch Musik machen, ja. Ich erkläre es jetzt zu Ende. Und man hat eben dieses Programm modifiziert. Man hat also rausgefunden, wie das funktioniert. Das Problem war, der Speicher war ausgeschöpft. Man musste das Programm sogar extra noch optimieren, um das kleiner zu kriegen. Und dann hat man da ein bisschen zusätzliches Zeug reinprogrammiert und das Ganze wieder zusammengebaut. Und das Fahrrad war dann so präpariert, dass da gibt es so ein Blinklicht, das irgendwie Bereitschaft anzeigt. Und das hat halt dann ein bisschen schneller geblinkt, um anzuzeigen, dass dieses Fahrrad jetzt entsprechend präpariert ist. Und man konnte dann mit einer, das funktionierte weiterhin ganz normal, man konnte aber mit einer speziellen, so einer Art Masterschlüssel, mit einer speziellen Nummer das Fahrrad entriegeln und dann einfach losfahren, ohne Geld dafür zu bezahlen. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Fahrräder so modifiziert wurden. Wahrscheinlich nicht allzu viele, weil es geht ja da mehr um den Spaß an der Sache, als um das jetzt hinterher großflächig kaputt zu machen. Aber dieses Fahrrad konnte man dann eben kostenlos benutzen, wenn man die geheime CCC-PIN-Nummer kannte.
Es hat auf jeden Fall gereicht, zumindest die Menge und der Hype, der entstanden ist, um da doch auch mal irgendwie mit der Deutschen Bahn AG da mal aneinander zu geraten und ein bisschen, zumindest ein klein wenig Schlammschlacht irgendwie zu kämpfen.
Ja, aber eigentlich war das für die Bahn kein großes Problem, glaube ich, am Ende. Schätze ich mal.
Ja, also wie gesagt...
Also was halt rausgekommen ist am Ende ist, das Fahrrad war sehr sicher konstruiert und zwar schwierig aufzubrechen und fast hätten sie es nicht geschafft. Zeigt aber auch, fast nicht geschafft heißt natürlich auch, geht doch am Schluss. Und das ist ja häufig so. Systeme sind sehr sicher, am Ende gehen sie doch kaputt.
Richtig. Ja,
ja.
Wir sind schon... zwei relativ große Punkte haben wir noch. Ich gehe mal gerade die Liste durch, ob wir noch irgendwas vorher vergessen haben. Es gab natürlich immer wieder alle möglichen Aktionen. Eine größere Sache, vielleicht noch den GSM-Hack, den man erwähnen kann.
Tja.
Und zwar war es so, dass das war 98, diese Sache. Also, dass es halt öffentlich gemacht wurde, und zwar war wohl seit Ende 97 der Algorithmus bekannt, der für die Verschlüsselung von GSM-Karten genutzt wird. Der zumindest ist halt von der Firma Mannesmann Mobilfunk.
Ja.
Und, man hat dann eine Methode gefunden, um diese GSM-Karten dann zu klonen, das heißt quasi 1:1 zu kopieren. Das heißt, man konnte zum einen halt auch Gespräche auf Kosten des ursprünglichen Besitzers oder Teilnehmers, wie auch immer, führen. Man konnte halt auch dann quasi mit seiner Identität telefonieren. War natürlich relativ dumm oder relativ schlecht, diese Sache, vor allem weil das Problem war, dass diese Karten, selbst jetzt wohl 2002 habe ich gelesen, noch etwa 30% der Karten diesen Algorithmus benutzt haben. Von daher doch eine relativ unangenehme Lücke, sage ich mal. Die Sache war die, dass man, um diese Lücke zu nutzen, wohl Zugang zu der PIN haben muss. Das ist zumindest das, was ich gelesen habe.
Von der Karte selbst.
Genau. Du kriegst ja, wenn du die geschickt bekommst, kriegst du die Karte geschickt und dann noch einen PIN, den du irgendwie aufpiddeln, wegradieren. Wie auch immer musst. Da waren halt dann erstmal die Händler im Verdacht, dass die irgendwie da Zugang zu hätten, weil, wie gesagt, man müsste halt Zugang zu den Karten und zu der dazugehörigen PIN haben, um dieses Verfahren dann zu nutzen.
Das heißt, man konnte Kopien herstellen, man musste aber die Nummer mit weitergeben, damit die Kopie auch funktioniert.
Ja, du musst halt zumindest erstmal die PIN eingeben, damit du halt da dran kommst.
An die PIN.
Hä? Nein, du musstest die PIN eingeben, um halt an diese Karte zu kommen, dass diese Karte halt dann auch letztlich funktioniert.
Ja gut, das ist ja klar. Die Karten haben ja einen kleinen Computer drin, der die PIN selber überprüft.
Das war letztlich das einzige Problem, oder was heißt das einzige Problem, aber das war halt Grundvoraussetzung dafür, dass es funktioniert hat. Dass du jetzt zum Beispiel eine wildfremde Karte, die du vorher nicht in den Händen hattest, irgendwie kopieren konntest.
Ach so. Ja gut.
Wenn du das natürlich mit deiner eigenen machst, dann ist das natürlich...
Aber die musst du nicht kopieren, die hast du ja schon.
Richtig.
Wobei, vielleicht fürs zweite Handy oder fürs Auto oder für deinen Laptop, wenn der irgendwie so einen Mobilfunk-Schnickschnack eingebaut hat oder so.
Wäre schon praktisch, manchmal so eine Zweitkarte zu haben.
Ja, die Anbieter,
für die Erreichbarkeit.
Manche auch. Anbieter machen das ja, aber ja, auch irgendwie...
Gegen Geld gerne.
Ja, gegen Geld und auch relativ wenige. Und wenn dann irgendwie noch UMTS im Spiel ist, dann wird das dann auch kurzfristig wieder eingestellt, weil das irgendwie dann doch zu teuer ist oder zu viel Traffic.
Gut, dann machen wir noch ein bisschen Musik und danach reden wir mal über den Chaos Computer Club Mainz.
Ja, wir haben noch zwei Sachen.
Wolltest du noch was erzählen?
Machen wir nach der Musik, oder?
Können wir auch nach der Musik machen.
Wir haben noch Interviewpartner.
Ich nehme an, dass der Stefan gleich anruft, weil ja, das ist ja jetzt der Hintergrund für die Hektik hier im Studio. Der Stefan hat ein Telefon, das nicht angerufen werden möchte, kann.
aber er hört uns schon zu. Er hat sich eben schon gemeldet, er hört zu und er wird in 5 Minuten anrufen.
Ah, perfekt. Ja, dann machen wir Musik und Stefan ruft doch jetzt mal an während der Musik. Bis gleich. Das war tatsächlich Stefan jetzt am Telefon. Er hängt jetzt in der Leitung fest und wartet darauf, dass ich ihn reinnehme. Stefan ist Mitglied des Chaos Computer Club Mainz. Hallo Stefan.
Hallo Tanjas. Ja, ich soll jetzt vermutlich was über die Gründung des CCCMZ erzählen.
Das wäre cool, weil ich war nämlich nicht ganz am Anfang mit dabei, sondern erst ein bisschen später.
Ja, also wie ich vorhin recherchiert habe, gab es zu der Zeit 2003. Nee, also wir haben uns 2003 gegründet, Ende des Jahres. Im Oktober müsste das gewesen sein.
Hab ich auch hier stehen, 21. Oktober.
Ja.
Also gegründet heißt, gegründet heißt, das ist so das erste Treffen gewesen.
So, das erste Treffen war, glaube ich, Mitte Oktober. Das habe ich dann auch prompt verpennt, weil beim Kumpel irgendwie eine LAN-Party war. Und war dann erst beim zweiten Mal da. Und effektiv habe ich das aber auch nur gefunden, weil zwei Leute, also einer, der schon in Köln-Bonn aktiv war, der Gott Vollbär,
ja,
und der Marc Vogelsberger, das auf der CCC-Seite publik gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, na, coole Sache, gehe ich mal vorbei.
Okay, und da habt ihr euch wo getroffen?
Also die ersten beiden Treffen haben dann in der Lomo-Bar in Mainz stattgefunden. Und da war dann aber auch beim zweiten Treffen schon klar, dass es kein dauerhafter Treffpunkt ist.
Ja gut, das
ist ja klar. Einfach zu laut ist und du, auch ein bisschen komisch aufhältst, wenn du da zu 6 sitzt mit Notebook in einer Kneipe und halt nicht abgetrennt vom Rest.
Ja, das man erlangt zumindest eine gewisse Bekanntheit dann.
Das stimmt wohl.
Ja. Gab es da nicht ein Treffen im Fachbereich Physik an der Uni Mainz mal?
Ja genau, da der Marc nämlich Physik studiert hat, hat sich dann relativ schnell angeboten, sich in einem Seminarraum der Physik zu treffen und das haben wir dann auch gemacht eine Weile, wobei es da auch mal Probleme gab, mal waren die Türen abgeschlossen, mal musste man noch jemanden mit dem Schlüssel suchen, mal war unten die Haustür abgeschlossen und ab 10 war glaube ich eh alles dicht und man musste dann von irgendeinem die Nummer haben, der einen dann reinlässt, weil von innen gehen die Türen ja immer auf.
Ja, rein geht nicht, raus geht immer.
Geht nicht. Raus geht immer, weil könnte ja brennen.
Ja, genau. Ja. Okay, das heißt, Fachbereich Physik war nicht so lange.
Boah, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ein knappes halbes Jahr war es wahrscheinlich schon.
Da war ich noch gar nicht dabei. Danach war es in der Lomo-Bar.
Nee, danach war es nicht in der Lomo-Bar. Danach war es, glaube ich, in der Inter 1 oder Inter 2-Bar.
Die war auch auf dem Campus-Gelände.
Die war auch auf dem Campus. Das ist eine Wohnheimskneipe.
Ja genau, da bin ich dann eingestiegen. Dann hat mich, glaube ich, der Michael mal hingeschleppt, den habe ich im Studium Informatik kennengelernt und der hat mich dann hingeschleppt und hat gesagt, ja komm doch mal mit, wenn du dich da so interessierst und so. Und dann so, gut, komm ich mal mit. Und da haben wir uns dann da getroffen. Das war aber dann nur ein paar Mal und dann sind wir wieder umgezogen, mehr oder weniger.
Naja, da waren wir dann auch noch eine ganze Weile. Also wir waren ja auch schon ein paar Leute, also irgendwie waren das ja wechselnde Besetzungen, schon irgendwie 5 bis 8 Leute, die da immer mal wieder aufgetaucht sind. Und die nächste Station war dann ja das Haus der Jugend.
In Mainz, genau.
Genau, aber wie ich vorhin gesehen habe, war das glaube ich auch erst fast ein Jahr, nachdem wir uns das erste Mal gegründet haben.
Das kann sein.
Und was wir 2004 auch noch gemacht haben, waren die ersten MMCD, wie ich vorhin irgendwo gefunden habe.
Die Meta Rhein-Main-Chaos-Days.
Ja, Nummer 1.
Genau, die waren... Gut, damit haben wir uns ein bisschen hervorgetan, weil wir die Ersten waren.
Ja,
wir hatten das eigentlich geplant.
Ah,
Das war Regio-Treffen oder so, oder wie war das?
Nee, wie was?
Nee, gar nicht.
Das war kein Regio-Treff, das, also diese Meta-Rhein-Main-Castells sind aus dem Zuge dieses Konstruktes, was irgendwie vorwiegend von McFly gepusht wurde, dieses Meta-Rhein-Main-Konzept als Meta-Erfa aufzutauchen, war das dann irgendwie die Veranstaltung, die man dann als Meta-Erfa irgendwie betreiben konnte.
Ja, genau, so war das.
Und in diesem Verbund waren wir dann die Ersten, die das halt durchgeführt haben, weil, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir auch fast die Größten oder zumindest die sich am regelmäßigsten getroffen haben oder sowas. Und zumindest die irgendwie, glaube ich, ganz laut hier geschrien haben, dass sie es machen wollen.
Genau.
Und das haben wir dann auch gemacht. Das hat dann in der Ludwig-Schwamm-Schule in Mainz stattgefunden und war auch alles etwas, crowded und mehr oder weniger gut organisiert, aber
chaotisch halt.
Ja, hat funktioniert. Und dann wurden wir halt nach und nach immer mehr und haben halt festgestellt, dass diese Studentenkneipe, in der wir dann ja immer noch waren, irgendwie doof ist und haben uns halt in Mainz nach Räumen umgetan und dann sind wir, glaube ich, aufs Haus der Jugend gekommen.
Mhm.
So sonderlich viel ist davor, glaube ich, auch gar nicht passiert, weil das Problem halt wirklich war, ohne Räume läuft nicht so viel.
Ja, so auf Dauer braucht man irgendwie so einen Treffpunkt, wo man auch mal Sachen liegen lassen kann oder so. Also ja, gerade wenn man anfängt mit Lötkolben oder sowas, das will man ja nicht ständig durch die Gegend schleppen. So.
Eben.
Richtig. Ja, und irgendwann, also im Haus der Jugend war es ja jetzt auch nicht so nett im Endeffekt.
Ja.
Das war auch so, irgendwie hatten wir, unser Raum war sowieso zu klein und er war geteilt mit anderen Gruppen. Und.
Naja, also als erstes hatten wir irgendwie so einen Gemeinschaftsraum ab 7 und irgendwie jede Woche wurde uns erzählt, dass der ab 8 war, weil da dann noch irgendwie offener Treff für, ich nenne das mal auf Neudeutsch, jugendliche Mittelschicht von Mainz war, dass die irgendwie Zugang zum Internet kriegen konnten.
Ja, da standen so ein paar Rechner.
Wir haben auch mal gefragt, ob man C sprechen könnte.
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Was macht ihr denn hier? Wir programmieren. Ja, in was denn? Ja, in der Sprache C. Ja, sag mal was auf C.
Ja. So, und das war dann so Print, go away.
Ja. Ja, genau. Das hat er aber, glaube ich, auch nicht verstanden.
Das war, glaube ich, auch besser, weil, also die sahen halt teilweise... Ja.
Das war nicht schlimm. Die waren halt nicht so computeraffin.
Ja.
Jedenfalls war der Raum nicht so nett. Es hieß ja dann immer, ihr kriegt demnächst einen neuen Raum, irgendwie einen eigeneren.
Ja, und dann durften wir in die Besenkammer ziehen oder sowas.
Genau, die halb vollgestellt war mit Computern, Fernsehern, weiß ich nicht, Overhead-Projektoren und so.
Ja.
Gut, da hat sich ja jetzt nicht viel dran getan. So sieht es bei uns heute noch aus.
Ja, aber heute gehört das Zeug alles uns.
Ja, gut.
Genau.
Ich dachte mir jetzt auch vorhin, wo er so meint, dass ihr ständig alles wieder einpacken musstet, das wäre bei uns auch mal wieder nicht schlecht, hin und wieder Kram einzupacken oder Sachen wegzuschmeißen, es stapelt sich.
Nach Hause zu nehmen.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Für manches ist es wirklich überflüssig bei uns im Clubraum, das ist richtig.
Ja, okay, das passiert, aber damals war es halt nicht von uns und der Raum war halt schon so voll, dass wir nichts dazustellen konnten.
Ja.
Und mit Ach und Krach irgendwie zu fünf da reingepasst haben, um einen an irgendwelchen Tischen zu sitzen,
ja,
weil schon irgendwelche Videoschnittgeräte standen.
Ja, genau. Also die hatten tolles Zeug da, aber leider stand es nur im Weg rum. Naja, und dann hat es eigentlich auch nicht so lange gedauert, bis wir die Lokation hier in Wiesbaden gefunden haben.
Ja,
deswegen...
aber wir haben zwischendurch mal noch einen Verein gegründet.
Stimmt, da waren wir noch in Mainz, jetzt wo du
ja,
sagst.
Ja, also den haben wir noch in Mainz gegründet, deshalb sind wir ja auch überall irgendwie mit Mainz. Also Mainzer Volksbank und irgendwie Vereinsregister Mainz und alles andere ist, glaube ich, auch Mainz. Bis auf der jetzige Sitz des Vereins, der ist Wiesbaden.
Ja, ich glaube, das ist auch so das Irritierendste, was immer so auffällt, wenn man irgendwie sagt, ja, CCC Mainz und wir treffen uns und wir kommen aus Wiesbaden.
Ja, wir treffen uns in Wiesbaden, in der Kreativfabrik gegenüber Schlachthof.
Ja, es gibt hier noch andere Treffs, die sehr komisch heißen.
Zum Beispiel?
Ah, ich glaube, der Bonner Treff heißt irgendwie Südfrankreich-Italien oder irgendwie sowas.
Was?
Also nicht genau so, aber wir haben irgendein Kunstwort aus irgendwie mehreren Ländern gewählt, da es sich bei Ihnen in der Gegend wohl so anfühlt, als wärst du in diesen drei Ländern oder sowas.
Hm. Okay. Ach, na dann. Naja, jedenfalls Mainz und Wiesbaden liegen ja jetzt nicht so weit auseinander. Jedenfalls nicht so weit wie Bonn und Italien.
Ja, Bonn, Köln.
Ja, genau. Und so kam das dann halt. Ja, wir haben uns dann gegründet. Wann war das genau? Steht das hier mal hier irgendwo? Weißt du wieder keiner.
Ich weiß nicht, hatte dir nicht letztes Jahr 5-Jahresfeier Vereinsgründung oder vorletztes Jahr?
Nee, dann letztes, glaube ich.
Also ich habe 21. Oktober 2003 und das war auch, glaube ich, das offizielle Datum, auf das wir uns mal irgendwie so geeinigt haben.
Ja, das ist aber nicht, das ist nicht Vereinsgründung.
Achso, ihr meint den CCC Mainz MV.
Richtig, ja, genau. E.V.
Also es geht gerade um die E.V., also um die Eintragung im Vereinsregister.
Ja, okay.
Also die war noch mal ein bisschen später. Die war irgendwann, während wir im Haus der Jugend waren. Und das also war auch ein ziemliches Geraffel. Also
ja, ja, dann musste man 7 Leute haben und die muss man überhaupt erstmal zusammenkratzen.
Ja, ja, man braucht, glaube ich, 7 Leute zum Gründen. Dann hat Satzung. Der eine gesagt, vor allem hat halt jeder seinen Senf dazu gegeben und keiner wusste es eigentlich ganz genau. Das ist irgendwie das größte Problem an der Sache gewesen. Wir hatten dann irgendwie unterschriebene Dokumente, die wir am Ende gar nicht gebraucht haben. Aber um die erstmal zu kriegen, damit man mit denen dann zum Amtsgericht gehen konnte und die sagen, wer braucht denn nicht, ihr braucht dafür was anderes.
Ja, aber das ist bei Ämtern immer so.
Ja, ja.
Beim BAföG war das genau dasselbe.
Ja, ja, also irgendwie, es war halt irgendwie, ja, Formular A38 und dann brauchst du B38.
Ja. Ja, ja, das ist nicht so einfach.
Das ging dann noch ein paar Mal hin und her und dann brauchst du irgendwie beglaubigten Krusch da und beglaubigten Krempel dort und naja, also irgendwann war man dann irgendwie e.V.
Wir haben es irgendwie geschafft, genau, richtig. Und das war in Hechtsheim, das weiß ich noch. Mainz-Hechtsheim. Ja, ja. Sind wir dann zum Amtsgericht gelatscht und.
Nee, da waren wir bei der Bank.
Also was?
Amtsgericht ist in Mainz Mitte.
Ja, stimmt, aber was haben wir denn in Hechtsheim? Das war keine Bank. Das war nur zum Beglaubigen.
Und bei der und bei der Bank.
Das war nur irgendwas zum Beglaubigen, glaube ich.
Ja. Amtsverwaltung.
Ja, 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 stimmt. Ach genau, richtig. Trotzdem waren wir da. Ja, und dann sind wir nach Wiesbaden.
Dann haben wir irgendwann mal, glaube ich, dich und den Kai nach Wiesbaden geschickt, sich die Kreativfabrik anschauen.
Ja, das war ziemlich nett. Und es ist bis heute eigentlich ganz nett geblieben. Die Leute, die sind cool. Wir haben da jetzt einen großen Mietraum, den wir immer dienstags mieten. Das ist auch so ein Gemeinschaftsraum. Und ein halbes Büro haben wir mittlerweile fest angemietet. Mit einem Raumteiler zum anderen halben Büro, wo sehr sympathische junge Leute sitzen. Ja.
Ja, also durch die Kreativfabrik kamen dann ja auch zumindest also eine ganze Weile lang so nette und erwünschte, naja, neudeutsch, Synergieeffekte.
Ja, genau.
Naja, also wir haben dann da den Kunstsommer gemacht.
Mit Julia Scheer vom MIT.
Mittlerweile ist sie, glaube ich, nicht mehr da, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall waren das diese rosa angemalten Überwachungskameras und diese Polizeihüte.
Ja, die komischen Tarnkappen.
Und die Kamera, wurde nicht ein Hut sogar geklaut oder so oder abgerissen?
Ja, aber halt genau da, wo keine Kamera war und dann gab es auch direkt die Anfrage, ob wir diese Kamerabilder, die eigentlich zu dem Kunstprojekt gehörten, nicht als Überwachungskameras auch missbrauchen könnten für eine Anzeige. Doverweise hatten halt nur die Täter, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es wirklich einer war, der überwacht war oder nicht, halt auch vorher schön Stromkabel durchgeschnitten. Insofern war da tote Hose.
Oh, ja, dann nützt das nichts. Das stimmt. Ja, die waren ja nicht so richtig fest installiert, wir haben ja da Stromkabel verlegt und so.
Ja, ja.
Wie war das mit WLAN? Waren die angebunden?
Ja, ja, das war alles ganz wildes Zeug.
Ziemlich abenteuerliche Konstruktion.
Richtig, vor allem musste man das Ganze in 10 Tagen gekauft und aufgebaut haben, weil nämlich erst 10 Tage vor Startschuss, also vor der Veröffentlichung irgendwie gesagt wurde, ja, ihr habt das Budget.
Oh, ja, genau, so war das. Ja, ich war da gar nicht so aktiv dabei, aber du hast ja da aktiv mitgewirkt und das Zeug zusammengebaut und gekauft vorher und so.
Ja, ja.
Und dann gab es per Internet tatsächlich diese Kamerabilder abzurufen, ne? So war das.
Ja, halt zeitverzögert, also irgendwie es gab keine Live-Upload oder sowas.
Nee, aber so alle paar Sekunden ein neues Bild oder so.
Naja, wir haben halt irgendwie alle paar Sekunden ein Bild geschossen und dann haben wir halt das immer, ich glaube, 1-2 Tage versetzt.
Ach so, stimmt.
Weil es musste dann jemand vorbeigehen und die lokal abholen und hochladen.
Das war nicht so richtig vernetzt.
Naja, also das ist halt irgendwie auch mitten in der Pampa effektiv und halt nicht so da, wo es gerade mal ein Netz gibt.
Ja.
Und vor allem hätte halt irgendwie dieser Bild-Upload auch so ziemlich jede Bandbreite halt getötet, die du per ADSL zu dem Zeitpunkt gekriegt hast.
Ja, das stimmt auch wieder. Naja, und dann wurde halt, ist halt einer mit der Diskette ab und zu mal hingerannt, mehr oder weniger.
Ja.
Na gut, es waren schon USB-Sticks oder so.
Ja, ja, eher Festplatten.
Oder Festplatten, ja. Naja, ERFA sind wir jetzt auch seit Januar 2009. Das ist ja noch gar nicht so lang. Das ist ja dieses Jahr. Also seit einem Dreivierteljahr sind wir Erfahrungskreis, also offizieller ERFA des großen Chaos Computer Club. Ja, welche Vorteile haben wir davon?
Das klingt gut.
Genau. Eine größere Hochachtung.
Ja, aber also gab ja schon noch ein paar Projekte, die dazwischen gemacht wurden.
Ja, wir haben durchaus noch Geekends zum Beispiel veranstaltet, also Wochenenden mit bisschen Rahmenprogramm, Vorträge und solche Sachen. Dafür war die Kreativfabrik auch immer sehr gut, weil wir dann quasi kostengünstig auch am Wochenende mal die Räumlichkeiten nutzen konnten.
Nicht zu vergessen das Ferienprogramm.
Genau, stimmt. Das Ferienprogramm, wo wir die Kinderferienspiele anbieten, also sprich Lego bauen mit Lego Mindstorms. Da kann man so kleine Roboter bauen, die man programmieren kann und so weiter. Gibt es auch diesen Sommer wieder übrigens. Kann man seine Kinder vielleicht noch anmelden. Ich weiß gar nicht, wie die Fristen da jetzt sind.
Bestimmt schon voll.
Wahrscheinlich ist jedes Mal. Ja genau, das ist immer sehr schnell voll.
Den Creative Chaos.
Was haben wir noch? Creative Chaos. Ja. Ich glaube, 3 Partys haben wir jetzt schon hinter uns, ne? 2 oder 3? Mhm. Jedenfalls steigt demnächst die nächste.
Am 19.09. glaube ich, oder?
Richtig. Um 19 Uhr, oder was? Ich hatte mir das doch extra nochmal ausgedruckt, den Flyer. Ist wieder weg.
Das ist auch so ein netter Synergieeffekt mit der Kreativfabrik.
Ah, hier.
Weil wir deren Keller benutzen könnten.
Ja, der Keller.
Partyraum.
Genau. Nee, ab 9. 21 Uhr. Freie Musik und freier Eintritt. Creative Commons Musik, das ist das, was wir hier im Radio auch immer spielen. Freie Musik, die man dann hinterher vervielfältigen darf auch. Also nicht nur kann, sondern auch darf. Gab es 3 Partys. Übrigens wird es auch wieder einen Sampler geben. Wir haben letztes Mal einen schönen Sampler gehabt im Vinyl-Finish.
Ich glaube, der nächste wird auch sehr cool.
Der wird sehr cool. Wir haben da schon so Insider-Informationen. Die geben wir aber nicht weiter.
Ja, also es lohnt sich.
Und sehr kostengünstig außerdem.
Ja,
der letzte ging immer für 1 Euro über den Tisch.
Ist ja ein Kostenbeitrag, weil ist ja alles frei.
Ja, genau. Ja, also am 19.09. auf die Party kommen. Ja, was haben wir denn sonst noch gemacht? Braindump?
Braindump haben wir gemacht, dann Folklore.
Richtig, Folklore. Dieses Jahr? Zum zweiten?
Letztes Jahr auch und vorletztes Jahr auch.
Vorletztes Jahr auch, also schon zum dritten Mal haben wir einen Mate-Stand gemacht. Mate-Wodka ging übrigens extrem gut dieses Jahr. Ich bin am Sonntag dahin, wollte einen Wodka-Lemon und die haben mich angeguckt, so, hä, wie geht denn das? Das war mir am Stand nicht gewöhnt, dass jemand was anderes als Mate-Wodka oder zumindest nur Mate bestellt. Club-Mate.
Ja, ansonsten machen wir immer wieder Vorträge bei verschiedenen Leuten, die uns einladen.
Ja, stimmt. Werden relativ häufig angefragt in letzter Zeit, ne? Mhm. Ziemlich viel. Also offenbar kennt man uns so ein bisschen mittlerweile.
Ja, seitdem es die Vorratsdatenspeicherung gibt, sind unsere Vorträge oder Vortragszahlen in die Höhe geschossen.
Eigentlich damit zusammen.
Ich weiß nicht, bestimmt. Aber es waren schon genug zu dem Thema.
Ja.
Also ich glaube, diese ganze Vorratsdatenspeicherung und diese ganze Überwachung, also wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich unsere Vorträge auch nicht.
Also das erste Mal, wo wir wirklich irgendwie so nach öffentlichkeitsmäßig rausgerückt sind, war tatsächlich, als wir dann mal in der Stutze, das ist die Studentenzeitung im Rhein-Main-Gebiet, als uns irgendeiner von denen gefragt hatte, ob wir dort nicht irgendwie mitmachen wollten und einen Artikel schreiben, beziehungsweise wurde, glaube ich, sogar einer über uns geschrieben und dann danach kamen irgendwie noch 2 weitere Regionalzeitungen an. Ich glaube, der Wiesbadener Kurier und die Frankfurter Rundschau und eventuell noch irgendwas und wollte auf einmal einen Artikel über uns schreiben.
Richtig, ich kann mich an einen erinnern, der bei uns in den Clubräumen gesessen hat, ein Journalist. Und dem haben wir alles erzählt. Der hat sich überhaupt nichts mitgeschrieben, sondern alles einfach gemerkt.
Aber der hat sich das wirklich gemerkt. Ich war beeindruckt hinterher.
Wahnsinn. Und dann stand auch wirklich später das da, was ihr gesagt habt. Das ist auch selten bei Journalisten, auch wenn sie sich aufschreiben.
Ja, aber das heißt, er hat sich zumindest viel gemerkt. Gut, er muss halt seine Geschichte auch ein bisschen formen.
Ja, klar. Ja, und es so. Gab noch...
Er hat hinterher eine E-Mail geschrieben, das nochmal zusammengefasst, ob er jetzt alles richtig verstanden hätte, genau. Und das war halt...
Das,
so, das hat er sich wirklich alles gemerkt.
Was es noch gab, wir haben die Wahlbeobachtung in Niedernhausen gemacht.
Oh, gut. Jetzt, jetzt rauscht es bei Stefan im Radio. Stefan, hallo?
Ja?
Irgendwas rauscht bei dir?
Bei mir rauscht was?
Ziemlich stark.
Immer noch?
Nein, ja.
Komisch. Also hat sich eigentlich nichts verändert, außer dass jemand zur Tür reingekommen ist.
Ah, okay. Ruf doch gerade nochmal an.
Kann ich machen.
Jo, bis gleich.
Bis gleich. Ciao.
Ja, wir haben die Wahlbeobachtung gemacht in Niedernhausen. Das war jetzt nicht, muss man auch mal klar sagen, jetzt nicht unser Verdienst. Das wurde natürlich auch vom großen C organisiert, aber das hat doch auch schon für stark Furore gesorgt. Wo dann quasi bekannt wurde, dass die Wahlcomputer am Vorabend der Wahl bei den Wahlvorständen gelagert wurden. Das war auch eigentlich eine relativ große Sache. Gut, ansonsten...
ist das hier besser?
Ne, es rauscht immer noch.
Okay, dann habe ich keine Ahnung, woran das liegt.
Okay, dann danke ich dir für das Gespräch.
Ja.
Und dann nehme ich dich mal aus der Leitung. Alles klar, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
So, ja.
Ja, ich glaube, wir sind mit unseren Aktivitäten so im Groben eigentlich durch. Oder fällt euch noch irgendwas ein?
Ja, es gibt Nordfunk.
Klar, Nordfunk.
Jetzt schon die 43. Sendung immerhin.
Ja, wir basteln immer irgendwas Lustiges. So mit Lötkolben, noch ganz altmodisch will ich jetzt nicht sagen.
Altmodisch
aber
nicht, heute
natürlich in modernen Computerzeit. Wo man die ganzen Mikrocontroller hat und alles miniaturisiert hat, kann man halt oft gar nicht mehr so viel machen.
Naja.
Es sei denn, man schreibt sich halt selber seinen Mikrocontroller.
Also aus meiner Sicht...
Hat das, ja viel Erfahrung.
Ja, geht so. Aus meiner Sicht ist immer das größte Problem, alles, was man gerade so bauen will, gibt es dann schon. Also das meiste. Dann denkt man sich, ach, ich baue mir mal ein ferngesteuertes Rollo, gibt schon. Ich baue mir mal einen Dimmer für mein Deckenlicht, gibt schon. Und vor allen Dingen gibt es das immer schon viel billiger, als man das selber machen kann. Also ist so das, was ich immer beobachte.
Bis auf so Kabel und Adapter.
Ja,
die sind immer unheimlich teuer. Ist dann irgendwie
stimmt,
Material für ein paar Cent drin.
Die lötet man sich dann doch selber.
Ja,
ja, was machen wir eigentlich im Club für Lötarbeiten? Wir haben diesen LED-Cube.
Genau, lustige blinkende LEDs in verschiedenen Formen.
Ja, aber das gibt es nicht immer so, schon so, wie man das gerne haben will.
Ja, erzähl doch was über den LEDCube.
Über den LEDCube.
Oh, das ist doch dein Projekt.
Ja, das ist ja auch ein bisschen eingeschlafen. Wobei, ich habe es ja wieder aufgeweckt letztlich, neulich.
Aber er blinkt ja schon. Also sind ja auch schon schöne Bilder im Internet.
Ja, das stimmt. Ja, das sind 1000 Leuchtdioden, 1000 kleine Lämpchen. Die haben wir immer zu so Flächen, wie heißt das, zu so 10x10 Ebenen. Genau, Ebenen, 10x10 Lichter immer auf eine Ebene zusammengelötet in einem Gitter und dann 10 von den Gittern hintereinander. Dann haben wir insgesamt 10x10x10 Leuchtdioden und die wollen wir jetzt alle einzeln ansteuern können. Dafür verwenden wir insgesamt 5 verschiedene kleinen Computer, also Kleinstcomputer a 1,60 Euro.
Also sind nur so kleine Chips.
Ja, genau, das sind kleine Controller, die aber programmiert werden müssen. Und die Programmierung ist gerade im Gange. Also die Hardware ist aufgebaut, alles ist zusammengelötet. So ein bisschen provisorisch teilweise.
Blinkt auch schon ganz lustig.
Und es blinkt auch schon, aber der halbe Würfel geht noch nicht. Also bei dem halben Würfel geht's und bei der anderen Hälfte noch nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo es da jetzt klemmt. Da muss noch irgendein Wackelkontakt sein oder irgendeine Verbindungsstelle ist nicht richtig gelötet. Aber die jetzt zu finden...
Das wird sich noch finden, glaube ich.
Ja, muss. Er soll ja auch irgendwann mal in Betrieb gehen. Tja, soweit dazu. Also das heißt, so ganz fertig ist er noch nicht, aber... Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Ja, wir sind auch in der Zeit relativ weit fortgeschritten. Wir haben jetzt 18.41 Uhr, ihr hört Radio Rheinwelle. Der Nordfunk ist hier und wir machen nochmal ein bisschen Musik. Und dann rufen wir den Manuel noch an. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema ist heute von feinem Fug und Phrasenprüfern. Ich muss das ja korrigieren jetzt. Ich muss es hinterher auf der Website korrigieren. Und am Telefon habe ich jetzt den Manuel. Hallo Manuel.
Hallo Tanja. Hallo jetzt. Alle im Studio.
Das rauscht ja immer noch. Dann liegt das hier an meiner Technik. Das ist ja übel. Wir haben hier noch einen anderen. Warte mal kurz. Nee, das war er nicht. Also ich habe keine Ahnung, warum das hier rauscht. Wir müssen wohl damit leben.
Gut, dann machen wir das einfach.
Tja. So. Wie lange bist du schon beim Chaos Computer Club Mainz?
Bei den Mainzer Chaoten, das müssten 5-6 Jahre sein, ich weiß jetzt nicht genau.
5-6 Jahre, das heißt, bei der Gründung selbst warst du noch nicht dabei?
Noch nicht ganz, ich bin also nicht von Anfang an dabei. Ich kam also irgendwann dazu, als die schon im Haus der Jugend in Mainz waren. Also okay. Die Vereinsgründung selbst habe ich auch noch mitbekommen.
Okay, weißt du noch, wann das war? Hört ihr den?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Ey.
Oh, okay. Da haben wir nämlich eben auch schon gerätselt und Stefan wusste es auch nicht mehr so genau.
Wir hatten unsere 5-Jahres-Feier letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau. Und
dann im Oktober steht der Verein dann 6 Jahre. Und der Treff selber hat, glaube ich, schon 2 Jahre vorher stattgefunden.
Ja, das erste Treffen war im Oktober 2003. Da sind wir uns einig.
Da war ich noch nicht dabei.
Nee, genau. Ja, ich auch noch nicht mal. Aber bei der Gründung dann schon. Was wir wahrscheinlich mal klären müssen, ist, warum sind wir eigentlich in Wiesbaden, wenn wir doch Chaos Computer Club Mainz heißen? Oder andersrum, warum heißen wir Mainz im Namen, wenn wir in Wiesbaden sind?
Das ist historisch gewachsen. Zuerst war der Chaos Computer Club Mainz auch in Mainz. Ich glaube an der Uni zuerst. Das habe ich, wie gesagt, nicht miterlebt und später im Haus der Jugend in Mainz. Und das war so, dass wir da einen Raum hatten, zusammen mit dem ZDF Kinderfernsehen, wenn ich mich recht erinnere. Der war recht winzig und ja, wir konnten auch irgendwie keinen Kram zum Basteln liegen lassen und so weiter. Also hat man sich da getroffen, besprochen, was zu besprechen war. Und ist dann meist in die Innenstadt, ins nächstbeste Café mit WLAN eingekehrt. Und wir bekamen dann irgendwann die Möglichkeit, in die Kreativfabrik nach Wiesbaden zu gehen.
Ja.
Und ja, seitdem sind wir da geblieben.
Okay, ja, und den Namen haben wir halt behalten. Ich kann mich noch erinnern an eine Anekdote, wo wir versucht haben, unseren Namen zu ändern. Und irgendwie hat das Amtsgericht dann die ganze Angelegenheit ans Amtsgericht Wiesbaden überstellt. Und das wollten wir aber eigentlich gar nicht, weil das mit diversen Komplikationen verbunden war. Und dann mussten wir das irgendwie wieder rückgängig machen.
Ja, das war ein Riesenfu. Was da genau passiert ist, kann ich leider auch nicht mehr sagen. Aber es ist, glaube ich, wirklich an der Landesgrenze gescheitert letzten Endes.
Achso, ja, das kann ja natürlich gut sein.
Die Behörden Probleme damit hatten, wenn ein Teil des Vereins irgendwie in Rheinland-Pfalz sitzt sozusagen, beziehungsweise da waren die Zuständigkeiten irgendwie nicht geklärt, ob rheinland-pfälzische Vereine irgendwo in Hessen hausen dürfen und ihre Konten da haben können und so weiter und so fort. Also ist das verwaltungstechnisch alles in Mainz geblieben und der Standort des Treffs ist nach Wiesbaden gewandert.
Ja. Gut, das Rauschen behindert uns jetzt ein bisschen. Wir haben noch 10 Minuten Sendung. Ich sag mal, wir machen jetzt hier mal einen Cut. War ein bisschen kurz. Trotzdem danke ich dir.
Gern geschehen.
Ja, und wir müssen das unbedingt mal melden oder überprüfen, weil das ist jetzt irgendwie doof. Hörst du das Rauschen selber auch? Nur mal als Gegenfrage?
Ich höre gar nicht. Also ich höre euch klar und deutlich.
Okay, dann ist es nur in einer Richtung. Na, dann ist nur das eine Kabel beschädigt oder so. Okay, gut. Vielen Dank.
Nicht zu danken.
Okay, bis dann mal, ne?
Macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao. Ja, das ist jetzt wirklich doof.
Ja, da mussten wir ihn mal ein bisschen aus der Leitung schmeißen, weil das war doch recht unangenehm.
Ja, ja, ja.
Ich würde sagen, wir machen mit der Geschichte vom großen C noch weiter, beziehungsweise wir machen es gerade zu Ende. Ich habe eben gesagt, wir haben quasi 2 Punkte aufgehoben. 2 doch relativ wichtige Punkte, die für relativ viel Furore gesorgt haben. Und zwar sind das, oder ist das einmal der Wahlcomputer-Hack, bei dem es halt um die Wahlcomputer der Firma NEDAP ging, die, wie wir dann auch, ja, 2000, war es 2007 oder 2008?
Die meine, war 2008. 2008.
In Hessen wählt man ja mittlerweile 2000. Jedes Jahr, weil das irgendwie in Mode gekommen ist.
Ja, ja, weil diverse Parteien da so einen Kindergarten machen.
Ja, auf jeden Fall gab es da noch diese Wahlcomputer. Und ja, die haben jetzt mittlerweile dann für die Landtagswahlen im Januar 2009 dann keine Zulassung mehr bekommen. Genau, also im Januar 2008 waren die ursprünglichen quasi die ersten Wahlen.
Ja.
Da gab es sie noch und ein Jahr später dann, im Januar 2009, haben sie keine Zulassung mehr bekommen.
War das nicht bis vors BVG, Bundesverfassungsgericht, gewandert?
Ja, das ist eine andere Sache. Hier ging es, das war der Staatsgerichtshof Hessen. Da hat halt der CCC Einspruch gegen diese Wahl in Hessen eingelegt, bei der halt diese Wahlcomputer quasi dann 2008 eingesetzt wurden. Und für die Landtagswahl dann das Jahr später wurde dann vom Innenministerium keine Genehmigung dann mehr erteilt für diese Wahlcomputer. Oder quasi dieses Verbot von diesen Computern generell ist eine andere Sache. Und da hat man auch gesagt, ja, also ein Kritikpunkt, man muss vielleicht mal ganz vorne anfangen. Ein Kritikpunkt oder quasi der Kritikpunkt an diesen Computern ist halt einfach, dass sie manipulierbar sind. Das hat der CCC mit einer niederländischen Stiftung, ja, sie heißen im Deutschen Wir vertrauen Wahlcomputern nicht. Im Niederländischen will ich das nicht aussprechen, für die Gefahr, dass jemand zuhört, der Niederländisch spricht. Auf jeden Fall ist es da halt möglich, dass diese Computer manipuliert werden können. Das geht jetzt letztlich vor Ort, also die Aktion am Gerät, das geht halt dann auch relativ schnell. Und das ist eigentlich so der Kritikpunkt an diesen Wahlcomputern.
Ja, wir haben auch da recht umfassend informiert im Short Nord.
Genau.
Auf unserer Webseite abzurufen.
Und am 3. März hat dann das Bundesverfassungsgericht, also 3. März 2009, den Einsatz der Wahlcomputer bei der Bundestagswahl 2005 für verfassungswidrig erklärt. Allerdings sei die Wahl wohl vollkommen in Ordnung gewesen, weil man konnte ja keine Unregelmäßigkeiten erkennen. Aber das war ja im Prinzip, das ist ja im Prinzip eigentlich der Kritikpunkt, dass man Unregelmäßigkeiten halt eben nicht erkennt. Ja, bei der Papierwahl kann man natürlich auch betrügen oder fälschen, wie auch immer. Nur da ist halt der Vorteil, dass es dann letztlich auffällt, wenn irgendwie mehr Zettel als Wähler irgendwie in der Urne sind, also mehr Stimmen abgegeben wurden, als Wähler da waren.
Ja, sowas.
Genau. Und da ging es halt einmal darum, dass der CCC halt mit dieser niederländischen Stiftung gezeigt hat, dass diese Computer manipulierbar sind, und zum anderen dann auch die Wahlbeobachtung, die in Hessen stattgefunden hat, wo dann doch auch, ich sag einfach mal, diverse Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind. So viel dazu.
Ich stelle mal blöde Fragen zwischendurch. Wieso niederländische Gruppe? Was hatte die mit deutschen Wahlcomputern zu tun?
Die wollen wahrscheinlich Geld verdienen.
Richtig, die Wahlcomputer sind von der Firma NEDAP und das ist eine niederländische Firma, soweit ich weiß. Oder?
Ja.
Bin ich jetzt falsch? Nee, ist richtig. Ja. Und die werden aber auch in Deutschland eingesetzt. Also eine leicht modifizierte Form wird in Deutschland eingesetzt. Also modifiziert heißt, die haben eine andere Farbe oder so.
Ja, da gibt es noch ganz absurde Geschichten um diese Firma, dass da wohl auch irgendwie mal eine Lagerhalle komplett abgebrannt ist und dass es irgendwie keinem aufgefallen ist und so Sachen.
Ist die Frage, was NEDAP-Lager oder was?
Das ist die Frage, was da irgendwie wirklich den Tatsachen entspricht.
Ach so, richtig. Das war irgend so ein Lager, wo Wahlcomputer verbrannt sind.
Ja, also es heißt wohl, dass eine Lagerhalle, in der diese Wahlcomputer gelagert wurden, irgendwie komplett oder beinahe komplett abgebrannt ist. Und das wohl zumindest zum Zeitpunkt, als es da gebrannt hat, nicht so wirklich aufgefallen ist. Erst dann irgendwie später, als dann jemand mal zu dieser Halle wollte und festgestellt hat, dass sie nicht mehr da ist, ist es dann doch aufgefallen, dass sie gebrannt hat. Aber wie gesagt, das sind halt auch so Geschichten, die man halt mal so auf einem Ohr hört. Und
ja. Die entwickeln sich dann zu urbanen Legenden
hinterher. Ja, so ungefähr, genau.
Das ist natürlich bitter bei so einem Gerät, wo man irgendwie in, wie lange hat das gedauert, eine Minute oder so, den Chip austauschen konnte?
Ja, das EEPROM letztlich dann.
Und mit dem Chip ging halt die ganze Programmierung weg und dann, ich glaube, der Hack war eigentlich, dass man dann auf diesem Gerät Schach gespielt hat.
Ja.
Weil die Firma auch steif behauptet hat, dass es nur ein Wahlcomputer ist, mit dem kann man nichts anderes machen.
Richtig, und da hat man den umprogrammiert und dann konnte man doch was anderes machen. Ein Computer ist halt ein Computer.
Ja, das Erschreckende dabei war, wie, ich war bei dieser Wahlbeobachtung in Niedernhausen dabei und da ist dann auch, also sind auch ganz seltsame Dinge passiert. Wir haben ja den Shortnote gemacht, nur vielleicht um einen Punkt anzusprechen. Also erstmal es kam dann auch relativ schnell die Polizei, als wir da aufgetaucht sind. Und man hat sich halt auch irgendwie dann so im Laufe des Tages so ein bisschen mit den Wahlhelfern da mal ein bisschen besprochen, ein bisschen ausgetauscht. Und das technische Verständnis da, das ist halt schon erschreckend gering. Wenn man sie dann mal so fragt, ob sie da keine Bedenken hätten, man könnte ja den Wahlcomputer, man spricht dann oder man versucht es möglichst verständlich auszudrücken, man kann ihn ja umprogrammieren, so dass der unter Umständen was anderes anzeigt oder was auszählt, als das, was letztlich dann eingegeben wurde. Da kam als Antwort nur, ja nö, hier programmiert doch gerade keiner. Das zeigt dann so,
ja, gut.
Wie das Verständnis da ist. Ja, so viel dazu. Also es gab dann 2009 quasi die Veröffentlichung des Fingerabdruckes von Herrn Schäuble.
Das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja, das war quasi so...
Fingerabdruck im Reisepass und demnächst auch in Ihrem Personalausweis? Ist auch geplant jetzt, ne?
Ja, ich glaube,
das ist durch.
Ein Wunsch irgendwie. Da
ist das nicht schon durch?
Im Reisepass ist es, glaube ich, schon.
Im Reisepass gibt es den auf jeden Fall.
Im Personalausweis passiert das meines Wissens nach auf Wunsch.
Ach so, optional, das kann
genau
sein.
Also wenn du ganz scharf darauf bist, dann kannst du dir das holen.
Das haben sie ein bisschen abgespeckt.
Ja.
Gibt es auch so Sonderanfertigungen mit Schäubles Fingerabdruck in meinem Personalausweis?
Ja, es ist halt die Frage, inwieweit das dann wirklich auch so Wunsch oder freiwillig ist, weil wenn du dann ohne das Ding im Internet nicht mehr einkaufen kannst, dann ist natürlich die Freiwilligkeit auch für die
Füße. Ja, sehr freiwillig. Hm.
Gut, aber wenn es keiner hat, kann man das auch nicht als Pflicht voraussetzen.
Ja, wenn du aber der Einzige bist, der es noch nicht hat oder nur so eine kleine Gruppe.
Dann wiederum ist blöd.
Siehste?
Ja, das war im März 2009, als dieser Abdruck veröffentlicht wurde. Schäuble hat das wohl nicht sonderlich interessiert. Er sagte, prinzipiell kann jeder meinen Fingerabdruck haben.
Ja, genau.
Das waren, denke ich, so zumindest mal die Meilensteine des großen C.
Ja, waren das. Ja, auf jeden Fall, der große, also der CCC hat den Fingerabdruck des Herrn Schäuble dann im Internet veröffentlicht, zum Runterladen und Nachmachen sozusagen.
Ja, es gab wohl auch so ein Exemplar mit der Datenschleuder, was man sich irgendwie auch, also du konntest dir das auch dann entsprechend irgendwie auf den Finger kleben und quasi dann damit shoppen gehen, theoretisch.
Ja gut, da gab es dann diverse Male wurden dann die Fingerabdruck-Lesegeräte überlistet.
Ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen.
Ja. Leider, leider. Ja, das war der Nordfunk für heute mit einigen technischen Pannen diesmal. Wir werden versuchen, die bis zum nächsten Mal zu beheben. Und ganz, ganz wichtig, wir haben ein neues Sendeschema. Wir werden in Zukunft sonntags senden. Die nächste Sendung ist am 10., 11., 10., ist mein Zettel.
11., 10.,
sonntags. Ich bin so unorganisiert heute, echt. Also am 11.10. und zwar um 12 Uhr. Und fortan dann jeden vierten Sonntag. Und die nächste Sendung behandelt Botnetze. Auch dein Computer versendet Spam. Und dann hören wir uns dann wieder. Im Studio waren Tanjev,
Philipp
und der Pi.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nordfunk.